Max tanzt gerade, er ist ausgewichen von ich klatsche, hat dann aber mittendrin gemerkt, ah, es bringt ja nichts und hat angefangen so ein bisschen Breakdance zu machen. Willkommen, es ist der 8. April, es ist Montag, wir haben 18.26 Uhr und nach der Zeitumstellung ist es weiterhin hell. Und ja, die Sonne scheint, was geht? Frühling ist da.
Absolut, es ist total schön, es ist kurze Hosenzeit, es ist 25, 23 Grad Zeit, endlich ist es soweit, der Sommer ist wieder da und ich hatte direkt Angst, dass es zu warm wird.
Aber ist es nicht?
Ist noch angenehm? Nee, ist jetzt noch alles cool, aber ich habe gestern schon die Ventilatoren aus dem Keller hochgeholt, weil ich so dachte, boah, stimmt ja, du hast die ganze Zeit auf diese kurze Hosenzeit gefreut. Ja. Ach, was ist, wenn es wieder so unerträglich warm wird und du einfach nur zerfließt in der Wohnung? Man verdrängt ja dann immer so schnell. Also man denkt dann im Sommer so, oh, ich hätte es gern so ein bisschen kälter. Und im Sommer denkt man so, im Winter denkt man so, endlich Sommer. Und eigentlich so richtig, richtig geil sind eigentlich immer nur so diese anderthalb Monate dazwischen. So zwischen dem harten Sommer, zwischen dem harten Winter. Deswegen, mal gucken. Ich bin gespannt, wie es diesen Sommer so wird. Ich habe große Recherche betrieben. Gestern Nacht. Klimagerät. Ohne Schlauch für die Wohnung und so weiter und so fort. Und hab so geguckt, ob man irgendwie sowas braucht, weil diese ganzen Klimadinger, die brauchen immer so einen Schlauch nach draußen. Und dann denk ich mir so, ja, ich habe keinen Bock, das Fenster aufzuhaben. Und es ist keine Eigentumswohnung oder Haus, wo man dann einfach so was in so eine Fenster reinbaut, was auch immer. Ja, irgendwie ja, so, ja. Ne? Und wir haben den Vermieter ja schon mal angefragt, ob der nicht Bock hat, mit uns gemeinsam so ein Aufhängeklimading ins Wohnzimmer einfach durch die Fassade zu ballern, so.
Ja,
und da hat
ja.
er halt gesagt, ah nee, Garantie auf die Fassade, lieber nicht. So, ja. Also hat er einfach nein gesagt. Und dann habe ich mal gedacht, ja okay, aber es muss ja noch mehr Leute mit den Problemen wie ich haben, dass es einfach zu warm ist quasi. Ja, also Ventilator kann ja nicht so viel. Und dann habe ich so gegoogelt und dann war so Klimagerät eben ohne Schlauch. Aber die Rezension sind einfach alle scheiße. Also es ist einfach.
Wie soll das doch funktionieren? Also rein physikalisch.
Genau, das funktioniert halt irgendwie. Mit Wasserkühlung quasi, also mit Wasser und Eis. Das heißt, du hast dann einfach so einen 5-Liter-Tank in so einem Ventilator im Prinzip und damit kühlt er den Raum quasi runter. Aber es ist so, die Rezensionen sind immer so, ja, also es hat vielleicht 1 bis 2 Grad gebracht, bringt nicht so richtig was. Und solche Dinger kosten halt irgendwie 800 Euro, ne? Also es ist halt irgendwie todesteuer, so Gedöns. Und dann denkst du dir halt so, nee, das ist einfach. Das lohnt sich einfach alles nicht. Der klassische Ventilator tut's dann eben einfach doch im Zweifel.
Ist es so eher für den Alltag oder ist es für die Nacht insbesondere? Dass ihr sagt, man braucht für die Nacht eine Kühlung zum Schlafen.
Also ich hätte gerne beides. Also eigentlich, genau, im besten Fall eigentlich beides. Mhm. Aber das Problem ist ja, da steht immer auch bei diesen Dingern dabei, für 35 Quadratmeter. Das heißt, okay, du weißt, das Ding ist eh nur für einen Raum. Das heißt, dann bräuchte du theoretisch, damit es richtig geil ist, 3 so Dinger. Und dann, also es ist einfach so unbezahlbar und dafür einfach viel zu schlecht. Also wenn, ich glaube, das wäre alles anders, wenn man über diese normalen Klimageräte reden würde, die man halt so an die Fassade ballert oder so, ne? Die können ja ein bisschen was. Aber so Aufstelldinger mit Wasser, Eisdings, das wirkte alles immer ziemlich unausgereift und nicht clever.
Woran ich jetzt dachte, wäre diese Matratzenauflage gewesen.
Die
Temperatur steuert, weil da kannst du wahrscheinlich auch, weil es wahrscheinlich genauso funktioniert, aber halt in so einem geschlossenen System, kannst du wahrscheinlich nochmal ein paar Grad runterkühlen, hast wenigstens nachts halt einen angenehmen Schlaf, keine Werbung.
Ja, habe ich auch mal irgendwann ein Video gesehen. Ich weiß gar nicht von wem, aber ich glaube, es war so super smart Gedöns auch, wo ich dachte, das braucht man vielleicht ja gar nicht, sondern man will ja einfach nur das Gegenteil von einer Heizdecke sozusagen, also eine Wasserkühlung fürs Bett. Man braucht ja gar nicht dieses. Ich passe das individuell deiner Körpertemperatur an, blabiblub. Aber Schlafen ist gar nicht mal das große Thema, ehrlicherweise. Es ist mehr so dieses tagsüber hier leben. Also nicht hier. Also hier in der Wohnung ist ja noch okay im Vergleich zu den Wohnungen unter dem Dach damals. Aber dieses, okay, ich muss jetzt hier sitzen und konzentriert arbeiten oder ich muss korrigieren und will aber nicht, dass Schweiß auf die Klausuren tropft, so ungefähr. Also diese Sachen fände ich persönlich wichtiger, weil fürs Schlafen ist ein Ventilator tatsächlich, finde ich, vollkommen okay. Also die Lautstärke ist in Ordnung, aushaltbar. Und über diese kühle Brise zwischendurch finde ich vollkommen in Ordnung, um einzuschlafen. Es geht mehr um das Leben im Haus, sodass man so denkt, ich will gar nicht kochen, weil der Herd wird so heiß, dazu auch noch. Das ist einfach scheiße, dann hast du eine zusätzliche Wärmequelle und keine Ahnung was. Geht mehr so um diese Punkte. Aber
verstehe, ja.
Müsste man eigentlich mal ausprobieren, ob diese Nachtkühlung irgendwie cool ist.
Ja, die Dinger sind halt auch so, also das, was ich mir mal angeguckt habe, hat auch ein paar tausend Euro gekostet. Ach, ich crazy, dachte mir ja. Halt so, ja, so schlimm ist dann doch nicht.
Genau. Ja. So, wenn das irgendwie so 150 Euro kosten würde, wie so eine Wärmedecke oder so eine
geschenkt,
fancy ja. Wärmedecke, dann würde man vielleicht mal denken, okay, ich probiere es mal aus, aber ja, das ist ja dann oft immer, ich glaube, das ist ja dann so, da hast du nebenbei auch so ein Wasserdurchmischer und irgendwie so alles Smart Home-mäßig gesteuert und so, ne? Das, wir denken an das gleiche Ding, oder?
Ja, ja. Ich denke schon, ja. Ja. Ist auch wie so ein alter Computer, so ein großer.
Genau.
Neben dem Bett.
Genau. Ja. Ja, das ist die warme Zeit und ich komme ja gerade aus der kalten Zeit. Das ist ganz coole gewesen, dass wir quasi aus dem Skiurlaub kamen und hier quasi in die 25 Grad gefahren sind.
Mhm.
Und man hat schon gemerkt, also am letzten Tag des Skiurlaubs habe ich mich schon ein bisschen klimamäßig schlecht gefühlt, ehrlicherweise. Dann hat man so gemerkt, es sind einfach 10 Grad und ich fahre einfach Ski hier. Das ist irgendwie strange. Das Gute ist, für mein Gewissen war so, naja, aber es ist quasi kaum Kunstschnee dabei, weil es davor die Tage mega geschneit hat und es ganz viel Neuschnee quasi war und es immer wenig Temperaturen waren. Aber man hat so die letzten Abfahrtswege, quasi so Ziehwege dann noch gemerkt, da kommst du langsam die Erde durch, du fährst so rechts und links durch so Bäume, wo du quasi die Erde siehst, weil du so weit beim Tal bist und denkst so, hä, ich fahre jetzt hier gerade Ski in dicker Winterjacke? Es ist irgendwie ein stranges Gefühl. Das war ganz spannend am Ende quasi.
Aber wieso meinst du, hast du dich schlecht gefühlt? Weil
Skifahren ja so einer der klima nicht geilsten Sportarten quasi so ist, wegen des Kunstschnees quasi, weil so viel Energie dafür aufbereitet wird, diesen Kunstschnee zu verbreiten sozusagen. Was ja nichts anderes ist als gekühltes Wasser, aber das so runter zu kühlen und dann irgendwie so, ne? Und das ist halt so, also da mein Gewissen nicht jetzt irgendwie anders, sondern mein Gewissen, da hat auch niemand was zu gesagt, aber mein Gewissen wäre dann so, ja, geh halt nicht Skifahren, wenn es 10 Grad sind so, sondern geh halt Skifahren, wenn es halt irgendwie minus 3 Grad sind, wo man auch Schnee hat. So, sei halt nicht so ein Bonzi, der irgendwie meint, er müsste jetzt irgendwie im Sommer Skifahren, so ungefähr. Das Gute ist, 6 von den 7 Tagen waren genau das, waren irgendwie coole minus 5 bis minus 3 Grad. Tagsüber mal ein bisschen wärmer vielleicht, aber du hast so gemerkt, ja, es ist einfach so richtig geil kalt, weil es irgendwie so auf 2000 Metern war und 2000 irgendwie 300 Meter war. Du hast also gemerkt, du bist irgendwie so weit oben, guckst ins Tal, das Tal ist irgendwie alles schon so grün, aber da oben ist halt eben noch Schnee. Und du hast auch quasi so ein bisschen eben dann über den Tag gemerkt, dass der Morgen schon noch die beste Skifahrzeit war, weil der Schnee da einfach noch am besten war, weil es einfach schön kalt war und der nicht so angeschmolzen ist. Und am Nachmittag hast du einfach gemerkt, ja, es ist einfach Ostern, die Saison da in dem Ort geht noch irgendwie 8 Tage, dann ist da durch, dann ist dann auch keine Skisaison mehr. Das heißt, wir haben halt gemerkt, dass wir quasi ganz am Ende der Skisaison sozusagen da waren und hatten aber noch total viel Glück, so weit oben zu sein und halt viel Schnee auch, also viel Geschnei zu haben.
Ja, verstehe. Ja,
das war ganz cool.
Hattet ihr denn vorher Sorge, dass es vielleicht auch anders sein könnte, dass es vielleicht zu warm wird auch?
Auf jeden Fall. Also das mit dem Wetter um die Jahreszeit kannst du es nicht so richtig sagen irgendwie, wie es dann wird. Wir haben halt Wetterberichte gecheckt vorher und haben halt schon festgestellt, okay, es soll gut werden. So, also deswegen war die Sorge jetzt nicht so groß. Aber wenn jetzt die Tage alle so gewesen wären wie der letzte Tag, also irgendwie so tagsüber 8 bis 10 Grad und wir hätten nicht das Glück gehabt, dass es dazwischen irgendwie hart geschneit hätte, dann hätte halt quasi alles, wahrscheinlich wäre dann Kunstschnee da überall hingeballert worden, so in großen Mengen. Und ich als absoluter Noob kann natürlich nichts dazu sagen, wie sehr das die Qualität des Skifahrens verändert, aber die guten SkifahrerInnen unter uns waren halt so, ja, Kunstschneefahren ist auch nicht so geil, also macht irgendwie nicht so Spaß, ist irgendwie doch anderes Gefühl aus irgendwelchen Gründen. Genau, dass er irgendwie, ich weiß nicht, wir haben es auch noch gegoogelt und so, der ist irgendwie dann so ein bisschen anders von der Konsistenz, obwohl es eigentlich nichts anderes ist als gefrorenes Wasser, so wie der andere Schnee auch, weil ich dachte vorher immer, Kunstschnee wäre irgendeine chemische Verbindung, also irgendwie, keine Ahnung, aber es ist einfach nur Wasser kalt, der dann da drauf geschneit wird sozusagen. Und es fährt sich wohl irgendwie anders und deswegen hatten wir halt total Glück, dass es halt eben so gut war. Ich vermute, dass sie sonst einfach, wie gesagt, alles beschneit hätten und ich persönlich wahrscheinlich wenig Unterschied gemerkt hätte, aber halt die guten SkifahrerInnen unter uns vielleicht schon.
Verstehe. Okay.
Ja, deswegen hatten wir Glück mit dem Wetter und wir haben es immer schon gemerkt, so nachmittags, ne, also das habe ich schon immer gemerkt, dann du merkst einfach morgens,
ist der Schnee halt so fluffig und du hast das Gefühl, du fährst so geil da durch. Und dann je nachdem, wie viel die Piste gefahren wird und wenn es dann eben wärmer wird, merkst du schon so, entweder du schiebst den Schnee so auf, also dass du quasi so, dass er nicht mehr so fest am Boden ist, sondern eher so, wir haben es immer sülzig genannt, keine Ahnung, also dass er so matschig quasi wird. Und dann irgendwann wird er halt so wässrig matschig quasi und dann bremst er dich halt total. Dann merkst du so, okay, du fährst jetzt gerade irgendwie relativ schnell irgendwo runter, kommst auf eine Gerade und auf einmal fällst du so fast nach vorne, weil der dich so bremst sozusagen. Das war ganz spannend, so mal zu sehen, die verschiedenen Aggregatzustände von Schnee im Prinzip, die man halt sonst, also kenne ich halt nicht. Ne? Ich habe mich immer gefragt, welcher Schnee ist jetzt der beste Schneeballschnee? So ungefähr. Also ich glaube, es geht halt mit verschiedenen Konsistenzen dann ganz gut.
Okay. Ja, dann ist es aber gut, dass ihr Glück hattet und dafür das Gewissen ja auch ganz gut, ne, wenn nicht so
viel. Absolut. Absolut, aber nur mal kurz für dich, von dem Ort, das war einfach ein absoluter Traum. Ich habe mir das vorher nicht vorgestellt, wusste ja nicht, wo wir da hinfahren. Aber das war wie so eine James-Bond-Basis quasi oben am Berg. Also es war so, wir haben quasi auf der Piste gewohnt sozusagen. Es ist da so eine alte Hotelanlage, die gebaut wurde, weil dieser Ort mal Olympia-Ort werden sollte. Und das hat er aber dann nicht bekommen, diese Zusage wohl. Und daraufhin wurden dann diese Quartiere quasi verkauft und vermietet und sozusagen. Und wir haben dann da jetzt quasi gepennt und wir sind quasi nur, haben die Skier aus dem Skikeller genommen, sind einen Schritt rausgegangen und konnten auf die Skier und quasi die Pisten runterfahren. Und was ich ja sonst immer nur so kenne, ist, ja, man fährt da mit so einem Bus ins Skigebiet und keine Ahnung, was habe ich immer nur gehört. Und früher in der Skifreizeit hatten wir auch das Glück, dass der Anfängerhügel, glaube ich, direkt bei uns war. Ja, genau. Aber alles andere war, glaube ich, auch da mit einem Bus irgendwo hin und so weiter. Aber dieses, du guckst rundrum, du guckst aufs Matterhorn, du guckst irgendwie in diese geilen Schneeberge und gehst einfach raus und fährst einfach Ski und hast gar keinen Aufwand damit und so. Das war schon richtig, richtig cool, muss ich sagen. Das hätte ich vorher mir so träumen lassen und das war wirklich fantastisch. Und dazu, was natürlich auch wieder cool war, dass es einfach gut funktioniert hat. Also, dass das dass man wieder gemerkt hat, man hat so eine gewisse Grundkoordination und Ausbildung oder wie auch immer in bestimmten Dingen und kommt einfach super schnell da rein. Und ich habe halt meine netten Skilehrer die ganze Zeit nur genervt, mal so, okay, was kann ich jetzt morgen lernen? Wie kann ich jetzt das machen und so? Weil ich das halt immer voll geil finde, wenn ich mal Trainer habe, weil ich ja sonst immer nur Trainer bin und so. Und dann aber mal jemanden zu haben, wo ich immer Fragen stellen kann und sagen kann, okay, was lernt sie für morgen? Ist das richtig so, Coach? Mache ich das so richtig? Sag mir bitte, ich bin gut. Das hat Spaß gemacht, das war sehr, sehr witzig und so, dass man jetzt am Ende auch wieder sagen kann, ja, ich kann halt irgendwie Skifahren, also jetzt natürlich nicht profimäßig so, aber dass man denkt, ja, ich komme irgendwie so die meisten Pisten wahrscheinlich runter und habe total Spaß am Fahren und das heißt, man könnte jetzt auch quasi mit gutem Gewissen mit Chiara einfach so mal einen Skiurlaub fahren, ohne irgendwie zu denken, wie geht das eigentlich und so. Das funktioniert. Bei Chiara hat es auch super funktioniert und keine Verletzungen und das war ja Prio Nummer 1.
Und die wichtigste Frage, haben die Vorräte gereicht? Hattet ihr genug Äpfel? Und
gute Frage, das hat Lynn auch schon gefragt.
Hat niemand sich gefragt, aber
tatsächlich habe ich heute eine Nachricht von Lynn bekommen und wir so, und du musst mir erzählen, war es zu viel Thumus, waren es zu viel Äpfel, waren es zu viel Hafermilch? Das Einzige, also die Äpfel wurden an dem vorletzten Tag so langsam echt ein bisschen räudig, also weil wir die zu sehr aneinander geballt in diesen Tüten gelassen haben sozusagen. Das war nicht so smart, wir hätten die vorher in den Kühlschrank räumen sollen. Deswegen, ich würde sagen, wir hatten wahrscheinlich so 8, 9 Äpfel, die wir weggeschmissen haben, weil sie eben ranzig wurden irgendwann. Aber wahrscheinlich so 65, 66. Also waren 60 fast okay. Und Hafermilch haben wir 3 mit zurückgenommen, aber ich habe auch 20 gekauft statt 18, weil das halt in diesen Lidl-Kartons sozusagen so war. Das heißt, da hatten wir nur 2 zu viel oder 1 zu viel quasi. Aber das auch nur, weil wir am Ende noch Kakao gekauft haben und gesagt haben, wir müssen Hafermilch verbrauchen. Wir haben uns mit dem Müsli ein bisschen verkalkuliert. Wir haben weniger Müsli gegessen, als wir dachten quasi. Aber der Rest hat alles perfekt funktioniert. Es war halt, also das finde ich immer noch ein kleines Naturwunder, dass einfach so der Aufschnitt fürs Frühstück für 9 Leute und so hat alles perfekt funktioniert. Also nicht zu viel Humus, nicht zu wenig Aufschnitt und so. Das war einfach mega passend und hat mega gut funktioniert.
Sehr gut, sehr gut. Planung, check.
Planung, absolut check. Direkt gespeichert und fürs nächste Mal können wir das genauso übernehmen. Das ist halt echt chillig.
Sehr gut.
Ja.
Nice. Cool. Und auch Hinfahrt, Rückfahrt war auch easy.
Hat alles super geklappt. Easy. Also runter, super entspannt, gar kein Stau, weil man irgendwie 8 Stunden oder so da. Und das Coole war ja, wir sind quasi parallel gefahren mit Benzinern, also 2 Benziner und Elsa. Und wir haben jetzt geguckt, effektiv sind wir quasi 1 Stunde nach denen angekommen. Das heißt, wir haben irgendwie auf 10 Stunden haben wir 1 Stunde geladen. Und das fand ich erstaunlich cool, weil ich dachte, man rechnet sich das ja immer so ein bisschen und denkt dann so, ja, es wird schon irgendwie passen und man verliert gar nicht so viel. Aber jetzt mal so konkret zu sehen, ja, es sind halt so 50 Minuten, die wir jetzt verloren haben, fand ich nochmal schön, so im direkten Vergleich zu sehen, zu merken, so, ja, oh, andere machen halt auch Pausen. Und irgendwie kommt es dann doch fast aufs Gleiche irgendwie hinaus oder so viel fährt man gar nicht mehr auf diese Strecke, weil da muss man überlegen, ne, auf, wenn es auf 10 Stunden irgendwie 50 Minuten Laden sind, sind's wahrscheinlich, was sind so gängige Strecken, die man fährt, maximal 3 Stunden, 4 Stunden oder so, wenn man irgendwie Verwandte besuchen geht oder sonst irgendwas, dann ist das wahrscheinlich irgendwie 20 Minuten, Viertelstunde oder so, die man dann da irgendwie verliert. Und das fand ich irgendwie mal ganz spannende Erkenntnis. Schneeketten haben wir natürlich nicht gebraucht, hatten sie aber im Auto. Ich war vernünftig, aber haben wir nicht gebraucht. Das war also alles entspannt. Rückfahrt war ein bisschen stauig, war ein bisschen nervig, da haben wir irgendwie 1,5 Stunden verloren oder so. Dann ist es schon viel, wenn man so merkt, boah, so 10,5 Stunden oder 11 Stunden durchfahren, ist schon lang, ist schon anstrengend irgendwie, aber geht auch noch. Also die Fahrt ist einfach super cool, also die Strecke ist einfach super chillig, deswegen ist es in Ordnung. Wir haben ein gutes Hörbuch gehört. Von Sebastian Fitzek habe ich einfach mal gegoogelt, so, wenn wir irgendeinen Thriller haben wollten, habe ich gegoogelt, bestes Sebastian Fitzek Buch. So. Und dann kam so, natürlich wie immer, chip.de und keine Ahnung was, irgendwelche Rankings, so, und dann klickt man irgendwo da drunter und dann sieht man so 2 Rezensionen und dann haben wir der Seelenbrecher gehört und das war ein ganz cooles Hörbuch, war irgendwie ganz, ganz interessant. Hat irgendwie Bock gemacht, das zu hören, auch wenn ich mir wieder feststelle, dass so Hörbücher beim Fahren, bei langen Fahrten schon auch müde machen. Also ich muss dann zwischendurch schon mal wieder Musik hören oder irgendwie Hörbuch, Podcast hören, weil so ein Buch irgendwie, ich merke, ich kann mich da nicht mehr auf das Buch konzentrieren irgendwann. Irgendwann hört man nicht mehr, was in dem Buch passiert und dann ist es irgendwie so nicht mehr so geil.
Wenn man eine Seite liest und dann wieder zurückblättert, weil man gemerkt hat, so, ich habe gar nicht gelesen, ich habe einfach nur so die Augen durchgescannt.
Bewegt. Genau, ich habe nur die Augen bewegt.
Ja.
Lesen. Liest du gerade irgendwas?
Ne.
Ich dachte gerade
vorher. Nee, gerade nicht.
Gab es noch irgendwas von deinem Zahnbuch?
Zahnbuch?
Das war das letzte, was du gelesen hast, glaube ich, oder? Der Kiefer, das Kiefer-Ding.
Ja, aber da habe ich, glaube ich, auch schon alles erzählt. Da war nichts weiter Spannendes. Ne?
Okay. Ne. Gibt's was Neues von deinem Kiefer?
Nee, läuft jetzt alles, also ist jetzt alles soweit quasi auf den letzten Metern für den unteren Bereich. Ich bin jetzt nochmal spontan in Estland ab Mittwoch und wenn ich wiederkomme, der Montag, dann kriege ich quasi die andere Seite gemacht. Ich habe bisher nur eine, 2 Seiten ready. Und danach geht's weiter vorne. Also wird es jetzt noch ein paar Wochen ziehen, weil einfach Termine nicht so 100% immer passen. Aber ich habe das Gefühl, das Schlimmste ist wirklich überstanden. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber jetzt ist halt so, jetzt weiß ich, okay, wir haben schon eine Anprobe gemacht für die Kronen unten. Die sitzen, die müssen jetzt nur noch fertiggestellt werden. Und wenn die sitzen, ist halt Thema durch. Der schmerzhafte Teil ist dann durch. Ja.
Alter, das klingt immer noch wie eine so nervige Odyssee, um die ich dich echt nicht beneide. Das ist echt nervig, weil ich bis jetzt immer nur einmal sagen konnte, so habe ich dir auch erzählt, so Wurzelbehandlung, war viel chilliger, als alle gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, machen mega einen Aufriss, ist gar kein Problem. Und jetzt habe ich nochmal einen Gegenbeweis, das ist quasi keine Wurzelbehandlung, aber ja, wahrscheinlich ein Äquivalent in irgendeiner Form dazu sozusagen. Das ist ja dann doch irgendwie noch scheiß Moment, wenn es einen Zahnarzt gibt. Ich dachte, ich hätte jetzt so das Worst Game so durchgespielt.
Ja, ich glaube, es liegt einfach bei mir daran, dass die Betäubung einfach nicht so richtig sitzen wollte. Ich weiß nicht, ob da irgendwie bei mir der Nerv anatomisch anders liegt als bei anderen Leuten und es ist einfach fucking schwer, den zu treffen. Ich glaube, das ist der Regelfall. Ich glaube, bei den meisten Leuten triffst du halt das Ding und dann ist gut.
Ja, plus die Entzündung, die halt eben kam, ne, was halt passieren kann, was halt nervig war, genau, sozusagen. Und deine Gesundheit und dein wie geht's deiner Marathonverfassung. Wie geht's deinem, was sagt dein Geist? Geht's dir gut? Ist es ein Problem, dass es nicht klappt oder wie sieht's aus?
Nee, also kränkt weder mein Ego noch ist es irgendwie schlimm.
Okay.
Ich ärgere mich jetzt auch nicht wegen den Startgebühren oder sowas. Ist halt
Achso, das war, okay.
Mein Gott. Ich merke halt, dass mein linker Fuß, dass ich viel besser geworden ist, seitdem ich diese ganzen Dehnübungen zum Beispiel mache.
Cool.
Aber es ist halt noch nicht ready. das nervt mich ein bisschen, weil es sich dann doch länger zieht, aber alles, was ich dazu gelesen habe, bestätigt einfach, das dauert halt lange und es kommt auch wieder, wenn man pechert. Daher muss ich einfach mit rechnen und muss halt bei der nächsten Session quasi, wann ich auch immer wieder starte, einfach ein bisschen mehr auf meine Füße hören und dann gucken, dass ich einfach dann längere Pausen zwischendurch dann einfach mache.
Und diese Übung wahrscheinlich schon präventiv machst, ne? Dass man die quasi nicht nur
Teil der Routine. Ja.
Genau.
Ja. Ich habe mir überlegt, was jetzt ganz geil wäre, ist mal meine Grandmaster-Idee des Jahrtausends. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich hier meine Runden laufe, dann laufe ich an der Sieg entlang und komme eigentlich da in St. Augustin wieder raus bei der Brücke. Wenn du das so Mannstedt von Hütte aus fährst, Richtung St. Nee, egal. Jedenfalls 400 Meter weiter gefühlt oder 500 Meter weiter ist das Aqua direkt.
Ach, die Brücke. Ja, dann weiß ich wo.
Die Brücke.
Dann weiß ich wo. Ja, ja, ja.
Dann dachte ich mir so, warte mal, was voll smart wäre, jetzt für den Sommer, ausschließlich für den Sommer, weil ansonsten ist es blöd, wäre es, wenn ich folgende Kombo fahre. Und zwar, ich stehe morgens ein bisschen früher auf, schwinge mich auf mein noch nicht existierendes Fahrrad.
Hallo, Fahrradlilly, was geht ab?
Fahr dann quasi dieselbe Strecke, das sind so 7 Kilometer oder so, aber es geht ja am Fahrrad super fix.
Ja.
Fahr dann quasi bis zum Aqua, stell's dort ab, in Badehose natürlich. Dann gehe ich mit meiner Monatskarte ins Freibad, schwimme dann so ein halbes Stündchen, schwinge meinen Arsch wieder aufs Fahrrad, fahre wieder zurück, trockne währenddessen, komm zu Hause an, mache mir mein Frühstück und bin um 9 Uhr am PC. Spätestens. Und das dachte ich, könnte halt ganz geil sein, weil es halt vom Training her ganz nice ist und wenn irgendwie mal eine Verletzung dazwischen ist oder halt eben die Ansage ist, Ausdauertraining muss weitergehen, aber Füße machen es gerade nicht, kann ich das halt voll gut damit quasi ersetzen. Das war mein Masterplan für den Sommer jetzt.
Geil, finde ich richtig cool. Und zwei Gedanken dazu, witzig, weil erstens habe ich gerade auf dem Rückweg hier eben mit Lynn kurz gesprochen per Sprachnachricht und die meinte auch, sie war heute Morgen im Aqua und fand es halt super räudig, weil sie für drinnen, es gibt so keine Schwimmertarife sozusagen, es gibt so einen Frühschwimmertarif. Wenn du aber da raus bist und du so ein Stündchen, ein halbes Stündchen irgendwie schwimmen, Bahn ziehen willst, musst du die 2-Stunden-Karte nehmen und die kostet irgendwie 7,50 Euro. Und man denkt so, aber ich will doch einfach nur zwei Bahnen, irgendwie eine halbe Stunde Bahnen schwimmen. Ja. Da dachte ich so, hey, da muss doch eigentlich muss es da so einen Zwischentarif geben, so ich gehe gar nicht ins Freizeitbad, aber wenn du draußen schwimmen gehst, ist es wahrscheinlich nochmal günstiger. Ich vermute ja, Freibad kostet weniger als drin und dann gibt es wahrscheinlich immer andere Tarife mit so einer Monatskarte.
Und meistens gab es so ein Saisonticket einfach, das kostet dann irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Aber würde sich dann in dem Fall ja lohnen und dann ist wieder okay.
Ja, zweiter Gedanke war noch, ich habe dir doch mal von diesem YouTuber erzählt, der irgendwie so ein Ironman trainiert und so. Und das Witzige ist, der hat sich auch irgendwie vor 2 Monaten oder so am Knie verletzt, beim Skifahren irgendwie und konnte deswegen auch nicht laufen und nicht richtig Fahrrad fahren. So ein bisschen Fahrrad fahren ging, aber laufen eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, der hat die Rippe kaputt oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Okay. Da war nämlich auch genau Schwimmen, nämlich das Alternativprogramm und war so, ja, der hat sich total geärgert, dass er halt nicht für den Ironman trainieren kann, in der Form sozusagen und laufen kann, was seine Routine war, super nervig, aber halt den ganzen Tag einfach am Schwimmbad, was halt voll chillig war. Also was halt cool ist, dass du halt trotzdem noch was machen kannst. Deswegen ist es witzig, dass anscheinend für mich jetzt Menschen, die in diesem Sport unterwegs sind, so ein bisschen Ausdauersport, dass man dann irgendwann so ein bisschen feststellt, nur laufen, nur Fahrradfahren, nur schwimmen wahrscheinlich auch, ist irgendwie, verschleißt den Körper ganz schön einseitig oder keine Ahnung was. Oder wenn mal was ist, dann bin ich irgendwie so sportlos, weil ich kann nicht einfach anstatt Bizeps, Trizeps oder Bizeps Nacken kann ich nicht einfach Beine trainieren, sondern ich lauf halt oder lauf halt nicht. Ist ja ganz geil, wenn man da irgendwie dann sagt, also es scheint so, als würden dann viele Leute so checken, ja okay, eigentlich macht mir dieser Ausdauersport sozusagen Spaß und in welcher Form ich den jetzt betreibe, oder was heißt Spaß, ne, aber das ist mein Sport, in welcher Form ich den jetzt betreibe, dann gehe ich vielleicht mal dahin. Und meine These wäre jetzt, weil mir auch eine Kollegin heute davon erzählt hat, dass sie jetzt mit 50 das erste Mal irgendwie bei so einem Jedermänner-Triathlon mitmachen will irgendwann. Das irgendwie wirkt es so, als würden dann Menschen irgendwann dann doch meist zu einem Triathlon landen. Also das gar nicht so Marathon oder Fahrradfahren so das große Ding ist, sondern eigentlich dann meistens irgendwann die Kombi aus allem, weil sie merken, das eine ist mir entweder vielleicht zu stupide, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht sagt der Körper nein, aber die Kombi aus allem und dadurch irgendwie mehr Abwechslung ist sowas, worauf es hinausläuft bei vielen. Das finde ich irgendwie spannend.
Ich glaube halt, dass es sich halt perfekt irgendwie ergänzt, weil du im Grunde genommen musst du ja eigentlich nur deinen Puls irgendwie längere Zeit halt immer oben halten. Und halt eben guck, also das ist ja das, was, glaube ich, am meisten tatsächlich dann Effekt hat, nicht mal. Aber ich glaube, beim Laufen selbst, klar, du beanspruchst die Muskulatur, du bildest sie auch weiter aus, aber es, ich glaube nicht, dass du so den, also du wirst jetzt nicht zum krassen Ausdauerläufer, indem du halt einfach, also die Muskeln sind nicht der limitierende Faktor, sondern eben dein Ausdauer, dein Herz und was auch immer. Daher, ob du jetzt irgendwie durch Schwimmen dein Herz trainierst oder eben halt durch Fahrradfahren oder Laufen, Hauptsache kriegst den Zone 2 Zeitfenster, Rahmen, wie auch immer, in die Höhe getrieben, auf 2000 Stunden die Woche mindestens.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen mega coolen Plan. Und das Gute ist, ich kann mich dann auch über dich lustig machen, dass du Fahrrad fährst und so. Das ist gut, das kann ich dann zurückzahlen von letztem Jahr.
Das Ding ist, ich fahre halt nur dahin. Ich fahre nicht irgendwie so komische Touren oder so.
Red dich nicht raus, das wird.
Ich schicke dir zum Geburtstag. Ich muss nur schauen, was für ein Fahrrad ich schieße. Am geilsten wäre so ein Billo-Bike irgendwie so, weißt du, so gebraucht 100 Euro, weil wenn es geklaut wird, ist dann egal.
Gibt's
so.
Bestimmt. Gebraucht 100 Euro gibt's bestimmt was.
Das erste Mal, dass ich auf eBay Kleinanzeigen was kaufe.
Ich habe das ja immer outgesourced. Irgendwie habe ich das mal hingekriegt, irgendwann so was Keramier outsourced, von wegen, du kannst so viel besser E-Mails schreiben als ich. Source ich aus mit eBay Kleinanzeigen und sag so, hey, ich brauche den Beamer jetzt nicht mehr für die Gesamtschule, weil wir jetzt irgendwie da Smartboards haben. Hey, das und das habe ich noch vom Umzug hier rumliegen und so weiter. Du kannst es doch so gut mit den eBay Kleinanzeigen. Willst du das nicht mal auf eBay Kleinanzeigen schicken? Das ist so, jawollo, ich spare mir diese nervige Kommunikation und den ganzen Scheiß. Das ist sehr praktisch. Deswegen, ich wünsche dir eine gute eBay Kleinanzeigen Experience. Weißt du, warum es jetzt nicht mehr eBay-Kleinanzeigen heißt, sondern nur noch Kleinanzeigen? Ist es irgendwie, die haben es
verkauft.
Verkauft tatsächlich?
Ich glaube schon.
Warum also sollten es verkaufen? So, ist das nicht ein mega gutes Ding irgendwie?
Ich weiß nicht, ich glaube für eBay war das gar nicht so ein Riesending. Die haben ja, glaube ich, meist Geld irgendwie mit Werbung und so diesen Boost-Aktionen verdient. Ich weiß gar nicht, ob das so ein... Und ich glaube, das war ziemlich nischig, so deutschlandspezifisch.
Ah, stimmt. In Amerika und so gibt es so Craigslist und solche Sachen, ne? Das ist irgendwie, sind das irgendwie
Facebook andere Marketplace Seiten. Und so der ganze Kram ist halt viel populärer. Wahrscheinlich hat sich das nicht so richtig gelohnt für die.
Okay, aber ich hatte mich nur gefragt, ob das noch zu denen gehört, die es quasi nur gerebrandet haben in irgendeiner Form, aus irgendwelchen Gründen, oder verkauft. Okay, spannend. Wäre mal interessant zu wissen, wer es gekauft hat, ob es irgendwie ein deutsches Unternehmen oder so gekauft hat oder irgendwer so. Können wir nachher mal nachgucken. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus noch? Wir waren gerade bei dem Ausdauersport.
Fahrrad kaufen, eBay Kleinanzeigen, outsourcen, nervige Dinge, E-Mails schreiben.
Nee, das fällt bestimmt gleich wieder ein. Aber kurz dazu, das fand ich auch spannend, wie schnell der Körper adaptiert beim Skifahren, so, weil meine Knie ja davor echt nicht so geil waren zwischenzeitlich und so, ne, und der Physio auch meinte, yo, geh Skifahren und wir trainieren einfach deine Beine und gut wird. Und es war tatsächlich cool. Also ich hatte gefühlt mit die wenigsten Scheißerscheinungen und hatte nicht einmal Muskelkater und dann merken wir so, wie der Körper einfach super schnell adaptiert. Tag 1, Knie ein bisschen gespürt, Tag 2, alles scheißegal und der Körper hat nicht einmal gesagt, hey, du kannst jetzt kein Ski mehr fahren, sondern es war so, mach den ganzen Tag, mach so viel du willst, wir kriegen das zusammen hin. Das war irgendwie ganz, ganz schön mal wieder zu spüren, dass der Körper dann auch so 7 Tage am Stück von 9 bis 16 Uhr irgendwie diese Belastung in den Beinen, in den Knien irgendwie so gut durchhält, was ja auch hätte anders kommen können in meiner Welt, ja, wo ich so dachte, was ist, wenn auf einmal an Tag 1 so ne, das Fußthema bei dir, wenn auf einmal dann das Knie sagt, nein, du kannst einfach nicht mehr in die Knie gehen, Bro, was machst du hier für einen Scheiß, du wusstest doch vorher, dass deine Knie nicht so geil sind und ich da aber das Glück hatte, dass der Körper gesagt hat, ja, lass mal, let's fetz.
sehr gut, es wird nicht im Stich gelassen vor dir selbst, ist immer wichtig.
Ja. Absolut. Zone 2, jetzt kommst du wieder in den Kopf. Ich, gestern gab's wieder ein neues, cooles Video von so einer Parkour-Gruppe aus Sheffield, also aus London, aus England irgendwie. Storrow, hast du schon mal davon gehört?
Nope.
Ich dachte, vielleicht wurde es mal vorgeschlagen, weil die auch relativ großen Kanal haben und so. Und die haben so einen zweiten Teil von so einer Hang-Challenge gemacht. Ich glaube, ich habe das damals davon erzählt. Die haben das gegen so einen Climber, also so einen Kletterer gemacht, der viel so Crack-Climbing macht, also so, was heißt Crack, so Spalten.
Ritze.
Ja, so, genau, dass er halt so nicht quasi groß Griffe klettert und so, sondern dass er halt so Felswände sucht, wo man halt immer sich so reinpressen muss, die Hände und so weiter, so. ja, ist nicht so mega spektakulär. Ist auf jeden Fall einer der besten Kletterer, Naturkletterer der Welt sozusagen.
Mhm.
Und die haben eine Hang-Challenge gegen den gemacht, wer länger hängen kann sozusagen und wie lange man an so einer Stange hängen kann.
Mhm.
Und jetzt frage ich dich, was glaubst du, wie lange er hing? Also die wussten eh schon, ne, dass der länger hängen kann als natürlich jeder einzelne von denen. Deswegen haben die zu siebt gegen ihn gespielt quasi. Also die, die durften immer wechseln. Wenn der erste ins Wasser gefallen ist, durfte der nächste an die Stange quasi gehen. Und er musste durchgängig quasi hängen. Und jetzt ist die Frage,
aber was glaubst du? Quasi mit ausgestreckten Armen einfach nur ganz entspannt hängen.
Ausgestreckte Arme hängen, aber was ich jetzt gelernt habe, dass es anscheinend super viel bringt, halt immer mit Arme ausschütteln sozusagen. Also du hängst halt an einem Arm, du kannst halt die Arme, du darfst halt quasi, im Prinzip darfst du machen, was du willst, sozusagen. Du darfst halt nur nicht aufhören zu hängen.
Hm. Sieben Leute.
Hm.
Boah, ich würde ihm schon so 27,738467 Minuten.
Stark, das war im ersten Versuch, als sie gegen ihn angetreten sind, war irgendwie 25 Minuten, glaube ich, oder vielleicht sogar 26 Minuten, war quasi das, wo die alle verkackt haben und er am Ende halt noch hing. So, und dann war es halt zu Ende. Und deswegen mussten sie ein zweites Mal jetzt antreten, weil sie ihn schlagen wollten. Und da haben sie als kleinen Geheimherausforderer noch Magnus Midtbø mit reingebracht, so einen norwegischen Kletterertyp. Der ist auch, hat auch einen YouTube-Kanal, ist ein total witziger Typ, der war früher auch Profikletterer. Und der macht immer so Challenges mit, weiß ich nicht, der fährt nach Amerika und sagt so, hey, wer kann länger hängen als ich? Und dann kriegst du irgendwie $100 und ist so ganz witzige Videos und macht aber auch so netten Klettertrainings-Content. Und dadurch hat der Pete Whittaker, die hingen quasi dann, also das ist der Profikletterer. Und die waren nach, also sieben Leute waren irgendwie so nach 32 Minuten durch.
Okay.
Und Pete hing halt immer noch. Und dann haben sie halt den Magnus noch da reingepackt. Und dann eine Überraschung. Und die sind auch Freunde und kennen sich und so weiter. Und dann haben sie sich erstmal unterhalten. Ja. Und dann haben die insgesamt eine Stunde drei gehangen. Also noch, also nicht noch, sondern insgesamt eine Stunde drei gehangen.
Ja, ja.
Und dann, weil der Pete am nächsten Tag zu so einem Klettertrip gefahren ist, und hat schon gesagt, ey, meine Haut, die löst sich einfach auf. Also muskulär kein Problem, aber ich habe keine Haut mehr und ich muss morgen noch klettern und so weiter. Haben dann beide quasi gesagt, so nach einer Stunde drei, ja komm, let's call it a tie, wir gehen jetzt hier runter. Und das war so spannend, wegen Zone 2, weil er danach eben so meinte, und das ist ein total bescheidener, netter Typ, der meint dann so, ja, ist irgendwie interessant für mich mal zu sehen, weil ich merke, muskulär und körperlich war das irgendwie kein Problem. Durch das Ausschütteln anscheinend kannst du so gut regenerieren. Irgendwie fand ich irgendwie interessant. Aber die Haut hat einfach aufgegeben. Also dass quasi die Haut vor dem Körperlichen sozusagen, oder vor den Muskeln aufgibt, fand ich irgendwie interessant, weil man gesehen hat, wie die Haut sich einfach verschoben hat und einfach riesige Löcher einfach nur in der Haut waren und so fast was verleppet hatte. Fand ich spannend, von wegen Ausdauer und Zone 2 und Muskeln und keine Ahnung was, dass man eine Stunde drei hängen kann. Also weil ich kann, glaube ich, drei Minuten hängen. Für mich schon okay. Also, aber ehrlicherweise ohne ausschütteln, also so, ne, einfach so zwei, drei Minuten so hängen. Ich müsste jetzt mal testen, wie das ist, wie das wirklich ist, wenn du dich so ausschütteln kannst. Klar, ich bin auch kein Ausdauersportler, deswegen wahrscheinlich auch nicht viel länger. Aber fand ich irgendwie beeindruckend, wie lange so Kletterer dann ja auch manchmal in so Wänden hängen. Wenn man so denkt, ja, ich boulder halt 40 Sekunden oder so in der Regel in so einem Boulder rum. Und der kann einfach eine Stunde an seinen Armen hängen. Was für ein Irrer. Also. Es war für mich wie Superkräfte, weil ich wirklich so dachte, wie lange kann ein Mensch hängen? Wie du sagst, so, also am Anfang habe ich gedacht, so, Viertelstunde. Und dann im ersten Video dachte ich schon so, what, 26 Minuten? Jetzt sag ich so, hä, eine Stunde? Das, ja, also, das ist crazy.
Das ist echt krass. Ja, aber da merkst du halt, ne, das vom Muskeln her ist wahrscheinlich nur der Unterarm, der irgendwie gerade, der da irgendwann so ein bisschen zumacht, aber wie du gesagt hast, wenn du dann ab und zu mal wechselst, mal durchschüttelst, kannst du den nochmal für ein paar Minuten wieder freischalten, aber ja.
Ja.
Trotzdem krass, viel zu krank. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mich an einem Arm halten könnte. Ich glaube, dieses Ausschütteln würde bei mir gar nicht so lange funktionieren, weil ich auf, du gehst davon aus, dass du dich an einem Arm relativ lange gut halten kannst und dann so ganz entspannt noch ein bisschen rumshakerst auf der anderen Seite.
Ja. Fand ich auf jeden Fall wild, von wegen Ausdauertraining und irgendwie war das so eine Branche, wo ich das gar nicht so jetzt eingeordnet hätte, dass man, aber macht ja irgendwie Sinn, ne, wenn die so, man hätte es dann so Meerseillängen klettern, ne, also wenn die dann so im Gebirge irgendwas klettern, dann hängen die natürlich auch super lange in der Wand und resten da und so, aber war für mich nochmal ein spannendes Ding.
Voll spannend. Ja. Mal gucken, ob ich das eines Tages auch kann. Wahrscheinlich nicht.
Du hast im Keller die Möglichkeit, das zu trainieren.
Ich mache ja fleißig noch Dips und Klimmzüge. Also.
Geil. Ich bin gespannt, wann du das erste Mal sagst, so Max, ich bin jetzt in Shape für dich klettern.
Nach dem Sommer.
Gut.
Da bin ich komplett in Shape, weißt du? Ich glaube, durch das Schwimmen und so speck ich nochmal ein bisschen ab und dann da muss ich so viel mit mir rumtragen. Weißt du?
Mir wird in letzter Zeit wieder bei meinem Handy viele so alte Bilder vorgeschlagen. Das ist immer witzig, dann irgendwie wir beide beim Kletterwettkampf zu gucken in Spich damals und irgendwie so süße Bilder aus der Kletterhalle habe ich ja letztens bekommen. Deswegen dachte ich nochmal, das wäre cool, wenn wir das nochmal schaffen würden.
Bestimmt.
Was ganz witzig war, ich war ja heute erster Schultag nach den Ferien und an der Gesamtschule sind wir jetzt umgezogen ins neue Gebäude. Das heißt, wir sind jetzt absolut im neuen Gebäude und es ist total spannend zu sehen, wie die Parallelen zum Wasserschaden quasi bei uns so ein bisschen sind. Im Sinne von, man denkt jetzt so, okay, das wurde schon zweimal verschoben, jetzt sind wir aber endlich da, jetzt muss ja alles passen. Aber nein, aber auch normal bei so einem Riesenprojekt, dass es nicht alles passt, aber zum Beispiel sind jetzt irgendwie da überall diese digitalen Tafeln, aber es sind einfach keine HDMI-Kabel da. So, also es fehlen einfach die Verbindungsstellen. Das ist natürlich schnell fixen, aber es ist natürlich so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, es waren irgendwie so viele kleine Kinderkrankheiten, wo man dann wieder so merkt, ja, das ist super stressig für alle organisierenden Personen, für mich als Lehrer. Jetzt irgendwie halb so wild, also es ist nicht irgendwie, als wäre irgendwas Essentielles da nicht funktionieren, aber so nervig, wie viele Sachen man da irgendwie daherlaufen muss mit dem Netzwerk, mit irgendwie die Computerräume dürfen jetzt 2 Wochen gehen die erstmal nicht und das ist halt irgendwie so, wo man sich denkt, eieiei, dass das einfach nicht einfach mal flüssig funktionieren kann. Aber das Gebäude an sich ist super, super cool. Ich glaube, das mit den Tafeln wird cool. Das Problem ist nur so ein bisschen jetzt, wo ich dann wieder dich als meinen persönlichen Datenschutzbeauftragten brauche.
Yes, kann ich nicht helfen.
Das Problem ist, in mir schlagen diese zwei Herzen, weil ich verstehe mich richtig, richtig gut mit unserem quasi Datenschutzbeauftragten beziehungsweise unserem Medienbeauftragten. Super netter Typ, super cool, verbringe ich total gern Zeit in der Schule mit, super nett. So, und der hat jetzt auch immer mal wieder so angedeutet, so, dass quasi ja manche nervigen Kollegen, so in netter, immer noch ihre privaten Geräte nutzen, dass jetzt so viele Spam-Mails irgendwie verschickt werden von den Accounts, weil die ihre E-Mails auf ihren privaten Laptops quasi runter abrufen und quasi Outlook auf ihren Privatgeräten haben und dann das Programm irgendwie eigene irgendwie Spam-Mails rausschickt, ist so die These. Ich weiß es nicht, ob das der Grund ist, aber auf jeden Fall, klar, wenn du mit deinem Laptop andere Dinge tust als nur Schulsachen, ist die Chance, dass du dir irgendwie was einfängst, größer, als wenn du es nicht tust. So, ne?
Sure.
Und deswegen, wie bitte?
Ja, klar. Also,
so. Ja. Und deswegen soll man das ja eigentlich auch alles nicht machen. Und es gibt auch noch so andere Kommunikationstools, dass man die nicht auf seinen privaten Handys haben soll und so weiter und so fort. Und in meinem Kopf ist dann immer so, ja, und das smarte Argument von ihm ist ja dann auch noch ein bisschen so, dadurch kannst du ja auch eigene. Also wenn der Arbeitgeber dir sagt, mach das nicht, dann hast du ja jedes Recht zu sagen, ja, okay, dann mach ich es halt noch nicht. Aber dann checke ich auch eben keine Mails mehr nach 16 Uhr. Dann antworte ich eben auch das nicht mehr. Dann habe ich einfach einen normalen Arbeitstag und gut ist so, weil ich werde nicht jetzt immer meinen PC anhaben und Dienstmails checken, mein Dienstrechner. Der ist dann einfach aus 16 Uhr. Finde ich so von wegen Psychohygiene und so eigentlich einen smarten Gedanken. Aber für mich gerade, also jetzt so ganz persönlich für mich gesprochen, in diesen zwei Systemen auch und so, ne, mit HBG und da.
Ja.
Wenn ich jeden Morgen dann den Laptop aufmachen würde und dann muss ich erstmal meinen Dienstlaptop vom HBG aufmachen, wenn ich einen, also das iPad, das Dienst-iPad vom HBG, den Dienstlaptop von der Gesamtschule und dann da parallel Mails abrufen, wohingegen das Gerät von der Gesamtschule ist halt so ein 500-Euro-Laptop von vor 4 Jahren, der halt mega langsam ist und dann immer das alles so zu koordinieren, wäre für mich absoluter Abfuck. Deswegen arbeite ich ja mit meinem persönlichen Gerät.
Ja, ja.
So. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit so, wie gehe ich jetzt vor? Versuche ich jetzt wirklich mal umzusteigen auf diese Dienstgeräte und bin so richtig braver Bürger. Aber sobald ich es schon ausspreche, denke ich mir, auf gar keinen Fall. Es ist einfach eine Katastrophe. Diese Ökosysteme dann übereinander zu legen mit beiden Systemen, weil dann brauche ich, kann ich, also weil faktisch muss ich dann die einen Schülerdaten nur auf dem iPad haben, muss mit dem iPad alles fürs HBG machen,
was eine absolute Katastrophe ist, am iPad alles so Noteneintragungen zu machen ohne Tastatur und irgendwie so super scheiße, dann muss ich das am Laptop quasi für die Gesamtschule machen. Und am Ende dankt es mir auch irgendwie keiner, weil es wird quasi keiner danach krähen sozusagen.
Ja, ja.
Und ich gehe ja sehr bewusst und schon sehr sicher mit den Sachen hier irgendwie um. Ich mache ja keinen Scheiß so. Also ich weiß, dass von mir keine Spam-Mails verschickt werden. Ich weiß, dass ich hier irgendwie gut mit umgehe, Updates mache. Und ich bin ja keiner von den Menschen, die halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre keine Updates machen und sich wundern, warum fliegt ja das um die Ohren so ungefähr. Mhm, und deswegen habe ich mir jetzt eben schon HDMI-Kabel bestellt, habe mir die App runtergeladen zum hier kabellosen Verbinden zu den Whiteboards und so weiter und so fort. Und werde wahrscheinlich jetzt weiterhin ein fieses Wesen im System sein, weil ich mir auch denke, ja Leute, dann macht's mir auch geil. Dann gebt mir ein Diensthandy, mit dem ich eben mit Schüler Kommunikation betreiben kann. Gebt mir einen ordentlichen Dienstlaptop, den ich auch eben dann für beide Schulen nutzen darf, weil ihr seid mein Arbeitgeber, liebes Land. Gebt mir einen Laptop, mit dem ich beides machen kann. Gebt mir nicht 2 verschiedene Dienstgeräte. Klar, ich weiß, ich bin Sonderfall mit meiner Stelle. Ja. Aber trotzdem musst du dich als mein Arbeitgeber eigentlich darum kümmern, dass ich das irgendwie cool machen kann. Und deswegen mache ich es nicht. Und fühle mich ein bisschen schlecht dabei.
Was ich mich die ganze Zeit frage, ich kenne das ja so ein bisschen, bekomme das ja so ein bisschen mit, wie das alles läuft. Was ich mich gerade gefragt habe, jetzt nur ganz, hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber jetzt mit dem Thema der
Bildschirm,
also diese neuen Tafeln. Haben die bei euch auch hinten so Mac Minis dran geklatscht?
Ich glaube nicht, nee. Das ist ein eigener Betreiber, das heißt irgendwie i3 oder so, irgendwas sind die. Die haben auch ihr eigenes Android-basiertes System da drauf
die
und
nicht,
so.
Ist das nicht, wie heißt dieser Bildschirm selber? Was steht da vorne unten?
Ich glaube i3 Touch oder so.
Ah, okay. Hat die Stadt Russland nicht überall die gleichen Dinger? Also,
ich glaube nicht.
Weil, ihr habt das jetzt mitbekommen, in der Grundschule haben die halt auch so riesen Tafeln und da kannst du halt wechseln zwischen quasi Tafel und quasi Mac-Modus und dann kannst du einfach Airplay machen, dann bist du connected. Deswegen habe ich gedacht, so, hä? Wäre doch voll geil. Also, warum HDMI-Kabel von redet der? War klar, wenn es unterschiedliche Dinger sind, dann.
Ja. Nee, bei denen ist irgendwie ein Android-basiertes System drauf.
Ja, das native OS von dem ist auch auf Android, aber die haben halt einen Mac Mini hinten dran geklatscht und du kannst quasi in deren OS kannst du den ansteuern und dann kannst du halt hin und her switchen und dann bist du quasi in Mac-Land unterwegs.
Plötzlich. Ah, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Ja, nee, das ist da nicht so. So, das, genau, aber an sich sind diese Tafeln eigentlich ganz geil, weil du kannst auch so auf die Tafel dann schreiben und wenn du mit der richtigen Oberfläche angemeldet bist, ist es auf deinem Laptop gespeichert, kannst PDFs direkt sharen mit QR-Code und so. Also super viele, also wirklich finde ich coole Sachen, die ich mir auch gut vorstellen kann. Aber ich muss es halt irgendwie auf meinen Weg machen, weil ich mich sonst katastrophisiere mit diesen ganzen Geräten. Und ich verstehe total, wie wichtig Schülerdaten sind und das ja zum Beispiel in diesem SchoolFox, das ist so ein Kommunikationsmedium, mit dem man dann eben so sich krank melden kann und so, dass dann natürlich Krankmeldungen hinterlegt sind. Das sind natürlich keine Daten, die du geleakt haben willst und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das Problem ist, es ist einfach katastrophal scheiße, mit 18 verschiedenen Apps zu arbeiten und so ein Kack. Ich habe auch heute nochmal gefragt, wie es aussieht, ne, was jetzt mit diesem Windows Teams mäßigen Gedöns und so. Und da fand ich sein Argument noch ganz spannend, weil ich auch von unserem Podcast erzählt habe und meinte so, yo, ich hab mit dir darüber gequatscht und so, ne? Und dass du gesagt hast, ne, ist irgendwie spannend, dass die Verantwortung da bei den Schulleitern liegt, wenn doch selbst die größten Datenschutzfirmen nicht checken, was so Sache ist. Also, ne, so ganz
runtergebrochen,
nicht so ganz klar sagen können, was Sache ist. Und aus seiner Sicht, also ich glaube, er ist schon eher pro so Server NRW und so weiter und so fort, ne? Also ich glaube, das ist schon so die Perspektive, die man haben muss, die man ihm unterstellen kann, so. Und das Argument fand ich noch ganz spannend, dass er meinte, ja, was eben so gegen die Microsoft-Server spricht, so von wegen, dass die nicht besser geschützt sind als jetzt irgendwelche NRW-Server, dass in der Regel ja keiner hinter Schuldaten her ist und sagt, ich greife jetzt diesen Server an, weil ich irgendwelche Schülerdaten haben will, sondern dass die halt die Cloud von Microsoft quasi angreifen, weil die irgendwelche Firmendaten von XY wollen und dann als Kollateralschaden quasi auch Schülerdaten sozusagen geleakt werden könnten, dass dann irgendwelche Zugangsdaten davon quasi damit runtergehen. Und das spricht quasi gegen diese großen Firmen, weil du dann nicht Opfer von diesen Kollateralschäden sozusagen bist. Fand ich ein ziemlich smartes Argument, weil ich auch so meinte, ja, aber der Datenschutz, also die Sicherheitsvorgehen müssten da ja eigentlich größer sein, meinte, ja. Aber der kleine NRW-Server wird halt in der Regel nicht angegriffen, weil warum, wer will irgendwelche Schülerdaten haben, wer will irgendwie die Krankmeldung von irgendwelchen Schülern haben, das interessiert ja keine Sau. Sozusagen. Fand ich nochmal ein ganz smartes Argument. Nicht, dass jetzt irgendwie auf einmal alles aushebelt und so nach dem Motto, oh ja, es macht alles total Sinn, aber da habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht, was ich ein okayes Argument finde. Trotzdem ist es immer noch nicht entschieden, was jetzt genau passiert, weil die Schulleiter setzen sich die ganze Zeit nicht zusammen, weil die keine Termine finden. Deswegen to be continued. Man weiß noch nicht, wie es passiert, was passiert.
Das ist spannend, weil es halt einfach auch, die vom Grundgedanken her hat er grundsätzlich recht, aber es ist faktisch halt nicht so, wie er sich das, glaube ich, vorstellt. Also, wenn du jetzt eine große Serverlandschaft nimmst, egal ob es jetzt Amazon oder Microsoft ist, da sind quasi die Datensätze virtuell gekapselt, getrennt. Also es ist zwar der ein Server, aber die Zugriffsrechte sind quasi auf mehreren Schichten quasi separat quasi verschlüsselt und getrennt voneinander, sodass du quasi, du hast eine Festplatte, aber stell dir vor, du hast verschiedene Partitionen. Und stell dir vor, du hast verschiedenste User, die überhaupt Zugriff auf die Partition haben. Und um dann die Daten auszulesen, brauchst du noch einen dritten User-Schlüssel. Das heißt, selbst wenn dir irgendeiner sagt, okay, ich habe den Server gehackt über die eine, über ein Schlüsselloch, weil ich, ne, irgendwo ein Schlupf, kommst du zwar vielleicht an den einen quasi Unterserver dran, aber das heißt nicht automatisch überall. Und quasi zwischen jeder Schicht ist quasi nochmal quasi, wird nochmal auf mehreren Ebenen quasi durch Verschlüsselung, sowohl der Kommunikation als auch der Datenverschlüsselung, dafür gesorgt, dass du quasi, also es ist unvorstellbar, dass du quasi in den Server reinkommst und damit quasi alles holst. Du kannst dir maximal, wenn du überhaupt reinkommst, dann irgendwie so einen kleinen Datensatz holen, wenn du Glück hast. Und deswegen, ja, das ist dann so ein Argument, was, also wenn man sich das so ganz stumpf vorstellen würde, wenn jetzt der NRW-Server und der Microsoft-Server exakt identisch betrieben worden wären, ja. Aber ich glaube, die Schutzmaßnahmen bei Microsoft sind dann um ein paar, sozusagen, Schutzebenen komplexer, als das halt eher theoretisches Szenario ist wahrscheinlich.
Okay. Ja, aber es gibt ja trotzdem auch immer wieder so Passwort-Leaks und keine Ahnung was. Ich meine, hier, ich habe wieder von Apple jetzt eine letzte Meldung bekommen, dass irgendwelche Passwörter quasi geleakt wurden und so. Aber das heißt, das passiert ja dann dadurch, dass du dann quasi Pech hattest und dann quasi in so ein Subsystem reingegangen wurde sozusagen und da warst du zufällig mit drin und da hattest du irgendwie Pech sozusagen.
Meistens ist es so, dass du quasi, das ist quasi unter, also das Drittanbieter, die, also anders gesagt, die Frage ist halt, wer hat geleakt? Letztens war es die Lufthansa zum Beispiel. So. Das heißt, Lufthansa hat wahrscheinlich wirklich eigenen Server, die hat schnell irgendwas reingegangen, hat die Dinger geholt und hat quasi damit Passwörter und die werden dann, also das ist quasi Lufthansa, hat's verkackt. So ist die Frage, was für Serversysteme haben die genutzt? Haben die selber gehostet? Haben die Microsoft genutzt oder irgendwas anderes? Ich gehe davon aus, die meisten Leaks finden halt statt, weil irgendwelche Altsysteme oder irgendwelche Leute halt ihre eigenen Systeme bauen.
Okay.
Und dann da die Schutzmaßnahmen
nicht suchen. Okay. Was dafür spricht, ist eben, dass bei diesem SchoolFox, das, was ja, glaube ich, ein NRW-System ist, oder ich weiß nicht, ob es ein NRW-System ist, ehrlichweise, aber ich glaube, eigentlich ein sicheres Kommunikationstool sozusagen sein kann, dass es da jetzt eben so ein Datenleak sozusagen gab, weswegen nochmal gesagt wurde, ja, bitte verarbeitet die Daten nur auf euren Dienstgeräten, weil die sind irgendwie im System eingebunden dafür, sozusagen, die sind dann versicherungstechnisch, keine Ahnung, die sind irgendwie safe aus irgendwelchen Gründen. Ja. Also ich bin dann auch immer, ne, also ich bin ja dann nicht mal Volllaie, aber das klingt dann für mich trotzdem plausibel, wenn es dann heißt, okay, diese Geräte sind so konfiguriert, diese Dienstgeräte, dass die quasi höhere Sicherheitsstandards erfüllen, weil die eben mehr Blockaden einbauen als jetzt mein privater Rechner. Weil natürlich, wenn ich jetzt irgendwie da auf irgendeine Seite gehe, drücke ich eher mal auf Erlauben und vielleicht wird mir bei diesem Dienstgerät dieses Erlauben-Fenster gar nicht angezeigt, weil die sagen, nee, wir blockieren prinzipiell schon mal die und die Pop-ups, die und die Anfragen. Bei E-Mails sind die vielleicht höher eingestellt im Spam-Filter, weil die ja nur vertrauenswürdige E-Mail-Adressen auch überhaupt empfangen müssen, weil da gibt's kein, oh, ich will aber von Adobe die E-Mail-Adresse. Nee, du kriegst halt nur E-Mails von Dienst-E-Mails sozusagen, so. Das sind so Kleinigkeiten, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Aber in meiner Welt ist es immer so, wenn du Pech hast, kriegst du halt jedes, also da kann es immer schief gehen sozusagen und du kannst dir wahrscheinlich als Schule oder als Unternehmen irgendwie Mühe geben, dass du nach bestem Wissen irgendwie handelst und bestes Gewissen und da scheint es für mich so, als hätten die Schulen das beste Gewissen, wenn eben das möglichst Dezentral? Zentral? Was passt denn da besser? Keine Ahnung. Möglichst standortnah, möglichst national sozusagen die Server irgendwie stehen, damit du sagen kannst, hey, liebe Eltern, gucken Sie, wir haben die Server hier in NRW, das sind irgendwie die Empfehlungen auch von Datenschutzbeauftragten der Schulen. Wir haben alles gemacht, was wir konnten. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Schade. Klingt wahrscheinlich besser als, ja, wir nutzen irgendwie OneDrive und Microsoft hat irgendwie ein Update verkackt und deswegen sind ihre Daten irgendwie weg, sozusagen. Klingt wahrscheinlich, dann musst du dir wahrscheinlich anhören, ja, wie könnt ihr denn auch, amerikanischer Konzern. I don't know, weil es passt ja auch alles nicht, sorry, weil jetzt ja auch alle Schulen ausgestattet werden dann mit iPads irgendwie so, ne? Und überall ist jetzt Apple dann auf einmal drin und denkt so, ja, hä? Das ist irgendwie cool, dass jetzt irgendwie alles mit Apple gemacht wird und iPads verteilt werden, aber gleichzeitig müssen wir irgendwie aufpassen, wo unsere Server stehen und es ist einfach, es ist einfach so ein leidiges Kackding.
Das Ding ist halt, was meine Wahrnehmung ist, dass in dieser ganzen Debatte halt einfach strukturell verschiedenste Perspektiven in einen Topf geworfen werden und dann wird einfach so ein bisschen Cherrypicking irgendwas als Argument rausgezogen. Aber so im Großen und Ganzen ergibt das nicht so viel Sinn. Weil im Grunde genommen unterscheidet man halt mindestens mal zwischen zwei Ebenen, welches einmal die technische Ebene ist, so nach dem Motto, was ist das technische Angriffsrisiko? Also wie kann denn ein Dritter, der sich da irgendwie an den Daten bedienen will, wie kann der irgendwie ins System kommen, was auch immer das bedeutet? Und dann ist halt die andere Ebene, die rechtliche Ebene. Also was sagt quasi das Gesetz und wie kannst du quasi sicherstellen, dass du per Gesetz deine Haftung minimierst, was aber nicht immer zwangsläufig die technisch sicherste Variante ist. Und das ist halt der fundamentale Punkt, glaube ich. Aus rechtlicher Perspektive minimierst du als Schule deine Haftung, indem du dich an die Empfehlungen des Gesetzgebers oder der Landesregierung irgendwie hältst. Und die haben halt gesagt, naja, wahrscheinlich ist es am besten, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die in NRW sässig sind. Weil die könnten wir verklagen. Wenn wir Microsoft verklagen, haben wir eh keine Chance. Beziehungsweise, dann steht da in dem Vertrag und das lasst, da diskutieren die sich nicht mit sich, da steht dann drin, Gerichtsstand Seattle. Happy Birthday. Wie will sich eine Schule Rechtsstreit mit Microsoft in USA gönnen? Das ist eh ein Thema. Und ich glaube, das ist halt die Perspektive, die dort gewählt wurde. Das ist eine rein rechtlich pragmatische Perspektive. Hat aber nicht gleichzeitig, das ist das, wo ich meinte, es wird halt wechselt, hat aber keinerlei Aussagegehalt zu, naja, was ist die tatsächliche technische Sicherheitsstufe, die wir damit einhergehen. Und das ist halt das, wo ich sage, da muss man sich halt entscheiden, was ist halt, wo ist das technische Risiko, das Minimale, und wo ist halt das rechtliche Risiko, das Minimale. Und ich glaube, das wird halt, wie gesagt, in so Topf geworfen, wird geschüttelt. Und dann pickt man sich so Argumente raus, die gerade so passen, um einfach für die eine oder andere Seite zu argumentieren. Ich glaube halt, technisch gesehen ist es meistens so, dass unabhängig davon, wo der Server steht, ist es am Ende des Tages das häufigste Angriffsszenario ist, dass irgendwer seine Daten
irgendwann Dummy ist.
Genau, irgendwo einträgt und irgendwer hat das Passwort. So, und das ist jetzt erstmal unabhängig davon, ob es jetzt Microsoft oder NRW-Server ist, da musst du halt erstmal Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Mehrfaktor-Authentifizierung ausrollen. Damit vermeidest du halt das Schlimmste in der Regel. So.
Und ja, haben wir schon mal alles nicht, ne? Also ist ja schon mal in Schulen nicht gang und gäbe. So,
ja. So, ja, und dann musst du halt gucken, ne, wie kannst du Zugriffsrechte managen? So nach dem Motto, wenn du jetzt irgendwie sagst, ach shit, ich glaube, ich habe hier irgendwas Dummes geklickt, wen rufst du an und sagst Bescheid, bitte Account-Sperre, Zugriffssperre. So, das sind so die Dinge, auf die es halt wirklich am Ende des Tages ankommt. Also wie gut managst du quasi diese ganzen Berechtigungssysteme? Welcher User hat wie viel Zugriff überhaupt? Also musst du als Max quasi die Zugriffe auf andere Klassen bekommen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, man könnte deinen Zugriff auf eine Klasse beschränken. Das heißt, selbst wenn du, sag mal, dich dumm verhältst, auf irgendeinen Phishing-Mail klickst und dann irgendwie dort weiterklickst, hat dann vielleicht der Angreifer nur Zugriff auf deine Klasse. Schlimm genug, aber nicht so schlimm wie ich habe Zugriff auf die ganze Schule. Und so strukturierst du das System, dass wenn halt jemand reinkommt, dass halt dann quasi so ein bisschen es ihm schwierig gemacht wird, halt eben an die Daten zu kommen. Oder halt, wenn es halt zum Worst Case kommt, wird halt nur Teil der Daten geleakt. Oder du verschlüsselst die Daten noch extra und trennst quasi auch dann, ne, Verschlüsselung mit Datenzugriff und so weiter. Das sind also Dinge, die halt rein wie soll ich, technisch-organisatorischer Natur sind und hat nichts mit rechtlichen Themen zu tun. Das heißt, du könntest ja streng genommen sagen, Du stellst einen Server hin in NRW, der sämtliche Daten beinhaltet und wo das Admin-Passwort Admin ist. Damit wärst du quasi aus legaler Perspektive wahrscheinlich sicherer als wie auch immer. Aber Das hätte ich für mich für mich nicht ganz klar, wie wird da quasi die Entscheidung top-down denn getroffen? Also wer sagt denn, ich mache jetzt hier eine Risikoanalyse, ich bewerte mal beides? Oder ist es halt relativ simpel gehalten und man sagt einfach, ja komm, wenn in NRW was passiert, dann können wir sagen, ihr seid doof, wir arbeiten hier mit euch zusammen, wir haben einen Boomer, können halt die Firma schnell kicken. Das andere Firma, das Thema ist durch.
Das ist ja ganz spannend, weil das ja in Deutschland relativ häufig das Thema ist, in Deutschland, nicht in Deutschland, sondern in Schulen relativ häufig das Thema ist, dass du das Gefühl hast, es werden Entscheidungen getroffen aufgrund des potenziellen Beschwerdegrundes ein oder zwei Personen. Wie häufig hört man das? Ja, wir müssen das so und so machen, weil sonst besteht da Einspruchsgefahr beim Abitur oder sonst irgendwas. Und darauf basieren dann Entscheidungen, die es für alle super nervig machen und alle viel stressiger machen. So nach dem Motto, 99 von 100 Eltern könnten sagen, ey, wir haben mega Bock mit Teams zu arbeiten. Also das ist jetzt immer nur so ein Beispiel. Ja, ich finde Teams auch nicht so mega geil, ehrlicherweise. Ne? Aber so angenommen, 99% der Eltern sagen, wir wollen mit Teams arbeiten. Aber diese Gefahr, dass 1% der Eltern dann sagt, ja, aber meine Daten will ich damit nicht verarbeitet haben. Die können das so blockieren, das ganze System, deswegen Entscheidungen getroffen werden für diese 1%. Obwohl alle anderen 99% quasi sagen, ja, aber es ist viel geiler, so und so das zu machen. Bitte lass uns das so machen. Ja, Und das ist zum Beispiel ja auch dieses, warum brauchen wir beim mündlichen Abitur noch irgendeinen Idioten, der meistens ich bin, der protokolliert diese fucking mündliche Prüfung, wo du eh nicht alles aufschreiben kannst. Warum lässt du dich heutzutage einfach ein fucking Diktiergerät laufen? So, ne? Und speicherst meinetwegen auch dieses Audiotranskript, diese Audiodatei, speicherst du safe auf irgendeiner internen Festplatte der Schule. So, wenn du halt nicht willst, dass es in irgendeine Cloud geht, kann ich das ja verstehen, meinetwegen, soll ich machen, so, ne? Aber dass du sagst, das wird 1:1 von einem digitalen Diktiergerät, davon gibt es 5 an der Schule, 5 Prüfungen sind parallel maximal, so die Tapes oder whatever wird dann einfach in Safe gelegt, so wie die Abiturprüfungen auch.
Kassette.
Nein, weil dann könnten quasi alle Einspruch sagen und sagen, ja, aber hier habe ich doch genau das in diesem Satz vielleicht gemeint und gesagt und so weiter. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum immer noch da irgendwie super viele Lehrerinnen und Lehrer sitzen und sich irgendwie Hände wundschreiben, nur Blödsinn aufschreiben, also nicht Wort für Wort das Gleiche mitschreiben können, weil es einfach gar nicht funktioniert. Und weil aber sonst die Sorge davor ist, Einspruch zu nehmen. Warum müssen Abiturprüfungen 10 Jahre lang liegen, bevor man da Einsicht reinhaben kann? Wahrscheinlich, weil sonst das Land, weil es ums Abitur geht, jeder versuchen würde, irgendwie da irgendwie einen Weg zu finden, da noch 2-3 Punkte rauszuholen, damit sie ihr Abitur haben und einen besseren Schnitt haben, weil das natürlich darum viel geht. Das ist für mich der Grund, ich habe keine Ahnung, ob es einen anderen sinnvollen Grund gibt, warum Leute 10 Jahre lang nicht in ihre Abiturprüfung reingucken können. Warum soll ich nicht direkt gucken können, was ich falsch gemacht habe und warum ich diese Note habe? Warum muss das alles so Geheimniskrämerei sein? Wahrscheinlich, weil Schulen, das Land, wer auch immer, gelernt hat, boah, Eltern und Schülerinnen und Schüler werden so eklig, wenn es um solche Sachen geht. Wir haben keinen Bock da drauf, deswegen treffen wir schon mal prophylaktisch irgendwelche Entscheidungen und machen irgendwelche Sachen zwar nervig, aber da zumindest rechtssicher sozusagen, damit uns keiner auf den Sack geht. Und das trifft ja ins gleiche, bläst ja ins gleiche Horn wie der Datenschutzgedöns dann.
Bleibt, ja, und das ist halt so ein Punkt, wo ist halt das, was ich immer wieder so merke, auch im Berufsalltag, ist, du hast halt immer, bei jeder Entscheidung hast du halt immer die offensichtlichen Themen, die dann entstehen. Okay, erst bei Datenschutz war es offensichtlich, dass sich jetzt jeder irgendwie drum kümmern muss. Okay, fein. Oder intensiver drum kümmern muss. Aber du hast halt immer so Effekte, die so auf zweiter, dritter Ebene stattfinden, die halt nicht so offensichtlich sind und die dann irgendwann offensichtlich werden. Und die kriegst du halt auch eigentlich nur geheilt, wenn du halt am Ursprung das Gesetz wieder anpasst oder halt fein justierst oder halt dann wieder in den Griff kriegst. Und oft wird das halt nicht gemacht und dann findet man so zweite und dritte Lösungen, so wie jetzt Datenschutz beispielsweise, okay, wir haben jetzt so entschieden vom Gesetz her, also müssen wir jetzt irgendwelche komischen Server in NRW, irgendwie es entstehen neue Unternehmen, dann verkauft man es noch ans voll geil, weil gut, boosten wir ja die Wirtschaft, bla bla bla. Und dann merkst du halt so, scheiße, eigentlich müsste man zurück zum Ursprung und sich die Frage stellen, ist das Datenschutzrecht überhaupt so smart oder ist man jetzt diese Aufbewahrungs-, also diese Einspruchsthematik, braucht man die wirklich? So kann man das Gesetz nicht wieder ändern. Aber das ist halt so, ist auch anstrengend, weißt du? Muss halt nochmal zurück zum Anfang. Aber ja, das ist so ein typisches Muster, was sich immer wieder durchzieht. So. Außer du kannst es halt kontrollieren und bist halt selbst irgendwie dann mit dran und kannst das beeinflussen, was im Unternehmen halt super gut geht. Da irgendwie eine Entscheidung triffst und du merkst, die Leute verhalten sich komisch, dann revidierst du die Entscheidung und änderst sie halt schnellstmöglich wieder ab. Aber da musst du dich halt auch von niemandem rechtfertigen. Das ist halt das Gute. Außer halt vor deinen Investoren.
Ja, total. Und es ist, glaube ich, alles so in dieser Unternehmensbranche. Also man will ja nicht immer, ne, das machen wir ja auch nicht so häufig, aber ich will ja nicht immer sagen, in der freien Wirtschaft ist alles so viel cooler als in Schulen und so. Das ist ja gar nicht zwingend immer so, ne? Und viele Themen haben wir ja festgestellt. Viele Probleme sind einfach gleich, nur irgendwie mit einem anderen Namen in irgendeiner Form. Aber gerade dieses Dienstgerät, Gedöns und so, und dass die Schülerinnen und Schüler in manchen Schulen irgendwie die iPads bezahlt bekommen und alle Schülerinnen und Schüler kriegen ein iPad und in manchen Schulen einfach nicht, da müssen sie es irgendwie selber bezahlen und solche Sachen. Das ist einfach so weirde Regelung, weil ja im Prinzip das NRW-Recht ist, beziehungsweise also Landesebene, whatever. Und dann gibt es aber diese Kommunalebene, die dann eben nochmal was zu sagen hat und dann gibt es eben noch die Bundesebene und so weiter und so fort. Und dadurch, das ist ja wie ein Deutschlandkonzern, also jetzt nicht, dass ich hier Verschwörungstheorien befeuern würde und sagen würde, ne, die Bundesrepublik ist eine GmbH, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja wie, als wäre das ganze Unternehmen quasi Deutschland und du hast so viele Unterstandorte und für alle triffst du unterschiedliche Entscheidungen und das ist so nervig. Also ich weiß immer noch nicht, wo es da großartige Vorteile gibt, aber in meiner Welt wäre es so viel einfacher, wenn das Land NRW sagen würde, so, hier, das ist jetzt hier der Digitalpakt, hier, wir wollen jetzt Digitalisierung vorantreiben, also das Geld geht in Schülergeräte für alle. So, das ist erstmal wichtig. So, aber das passiert irgendwie nicht. Und das ist dann immer so, ja, hier habt ihr jetzt Geld, Kommunen, teilt das mal für eure Schulen auf, dann müssen die Schulen sagen, was sie damit machen wollen, was ja eigentlich ganz cool ist. Also so eine gewisse Freiheit willst du ja als Schule im Zweifel auch haben. Aber dann hat man das Gefühl, man hat Freiheiten in Bereichen, die so ein bisschen egal sind, also wo man sagt so, ja, keine Ahnung, nehmen wir jetzt ein iPad oder ein PC oder ein Laptop, ist mir relativ Latte so, sollen sie halt sich irgendwas für irgendwas entscheiden, aber dann kriegt man wieder Vorgaben mit, ja, aber ihr müsst jetzt Teams benutzen oder ihr müsst jetzt meinetwegen Logineo NRW oder so benutzen und dann wird diese Freiheit sozusagen wieder eingeschränkt und das ist so ein Hin und Her und so nervig, weil dadurch immer die Verantwortlichkeiten und so nervig sind, du weißt nie, an wen du dich wenden kannst, du hast nicht irgendwie den Chef, den du sagen kannst, hey Chef, das macht doch keinen Sinn, können wir es nicht so und so machen, können wir drüber reden, können wir irgendwie abstimmen hier und dann können wir dann zum Ergebnis kommen, dass es irgendwie cooler geht. Nee, weil der Chef dann sagt, nee, mein Chef auf Kommunalebene sagt das, ach nee, mein Chef auf Landesebene sagt das, ah, mein Chef auf Bundesebene sagt das. Das ist wie so, was du manchmal so früher in abgeschwächter Form von so einem Konzern wie der Sparkasse oder so erzählt hast. Ja. Also von so großen Konzernen, wo es gehört, keiner hat mehr irgendeine Verantwortung. Alle sagen immer so, ja, aber ich muss das, weil der sagt und so. Und dadurch, boah, es ist einfach so nervig.
Ja, vor allem eine Sache habe ich nie verstanden. Das ist so das, was wo ich mittlerweile so gar kein Verständnis mehr dafür habe. Also es wird ja immer noch, ne, also Schulkontext wird immer noch davon gesprochen, wir müssen jetzt digitalisieren. Das ist immer so dieses Schlagwort.
Weiterhin, ja.
Und da, ich glaube, die Leute, also entweder unterstelle ich halt teilweise Leuten halt nicht das, also anders. Ich glaube, dass Leute schon verstehen, was eigentlich das Thema ist, also was eigentlich also erreicht werden soll. Aber diese, dass man immer noch von diesem Begriff der Digitalisierung spricht, ist quasi für mich erstmal nur ein Red Flag, weil ich mir denke, wenn du es mal zu Ende denkst, was heißt das? Ja, du versuchst einfach, was Analoges digital zu gestalten. Aber du hast keinerlei Kontext, der dir sagt, ist das ein Fort- oder Rückschritt? Und eigentlich müsste man sich überlegen, was ist eigentlich die gute Schule und wie können wir halt so Tools jetzt nutzen, um Schule besser zu machen? Und das definieren und dann sagen, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Was hier gemacht wird, also nachdem, wie du es berichtest und was ich so mitbekomme, ist einfach nur, ja, wir müssen jetzt einfach nur sagen können, wir haben jetzt iPads oder wir haben jetzt diese digitalen Tafeln. Ob das den Alltag für die Lehrer oder für Schüler oder so irgendwie besser oder schlechter macht, es steht gar nicht irgendwie im Raum. Klar wünscht man sich, dass alles irgendwie cooler ist, aber wenn du gleichzeitig berichtest, naja, ich muss da irgendwie mit 50 Geräten hantieren und die Tools, die ich eigentlich brauche, um meinen Schulkram vorzubereiten, habe ich nicht. Also verbringe ich eigentlich mehr Zeit damit, den Status quo irgendwie aufrechtzuerhalten, habe ich jetzt mehr Aufwand mit, dann ist das so, naja, auf dem Papier klingt es ja ganz geil unter dem Schlagwort Digitalisierung, aber im Alltag ist es keine Verbesserung, im schlimmsten Fall sogar eher Verschlechterung. Und da merkst du halt so, die, ne, dieses, was klingt cool, wenn du dich irgendwo auf eine Bühne stellst und sagst Digitalisierung, ja, klingt irgendwie vielleicht noch ganz cool, aber eigentlich musst du da komplett anders vom Kern aus anders denken und dir die Frage stellen, was will ich eigentlich erreichen? Und dann wählst du dein Instrument. Du sagst ja auch nicht, oh, ich baue jetzt ein Haus, oder nee, du sagst ja auch nicht so, ich kaufe jetzt Bagger oder guck ich mal, was ich damit mache. Vielleicht baue ich ein Haus. Oder du sagst ja, ah, ich will ein Haus bauen, vielleicht baue ich Bagger. So rum, ganz nett.
Meistens jedenfalls. Ja, ja, ich würde dir ja zustimmen. Ich glaube, es klingt ein bisschen zu absolut. Vielleicht stelle ich es auch ein bisschen zu absolut dann manchmal da. Aber man kann schon sagen, okay, es gibt immerhin diese Medienkompetenzrahmen NRW, wo dann das Land NRW sagt, hey, das sind unsere Bildungsziele sozusagen. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwie Medien reflektieren können, Algorithmen arbeiten können und verstehen können und so. Und jetzt geht ihr als Schulmitte hin und nehmt diese Ziele und versucht, die für eure Fächer anzupassen. Nach dem Motto, wie kannst du, Max, in Biologie dafür sorgen, dass die nicht auf Fake News reinfallen und so weiter und so fort. Und in dem Zuge macht es ja schon Sinn zu sagen, okay, wir werfen mit dem iPad auf dich, Kind, oder im Computerraum, also irgendwas Digitales, damit du überhaupt erstmal siehst, was sind denn so Fake-News-Seiten theoretisch und wie erkennst du das, dass man das analysieren kann. Also du brauchst natürlich schon irgendwie das Geld für die Hardware in irgendeiner Form, damit du diese Bildungsziele umsetzen kannst. Trotzdem ist dieser Weg halt nicht stringent und sinnvoll angelegt, sondern ist mehr so, manche verstehen unter Algorithmen auch, also ist ja auch richtig, also ne, einen einfachen Wenn-Dann-Satz und andere sagen, ja, Algorithmen heißt, du musst irgendwie bei Google verstehen, wie da Anzeigen geschaltet werden und verkauft werden, damit du verstehst, was dir vorgeschlagen wird oder. Das heißt, die Umsetzung des Gedankens ist halt super unterschiedlich, aber nur um das so ein bisschen, was ich jetzt gerade nur sagen wollte, diese inhaltsgedichte Ebene wird im Zweifel schon ein bisschen mitgedacht. Nur passt die Inhaltsebene mit der, ja, keine Ahnung, nicht Inhaltsebene, mit dieser Digitalebene sozusagen, oft auch einfach nicht zusammen. Weil das merkt man ja, dass dann eben auch nicht die Mitarbeiter gefragt werden, nach dem Motto, mit welchen Geräten wollt ihr arbeiten, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, wie könnt ihr das Bildungsziel am besten umsetzen? Weil da unser Medienbeauftragter hier, der jetzt sich um Netzwerke quasi kümmert, der Schulen, der hat das eigentlich ganz schön zusammengefasst, so, wo er so meinte, es ist doch scheißegal, ob die Schülerinnen in einem Linux-System, in einem Windows-System, in einem Mac-System lernen, wie man ein Programm bedient. Die Lehrerinnen und Lehrer aus seiner Sicht denken immer, der Schüler muss lernen, ich gehe oben links auf Datei, drücke auf Speichern, dann ist es in der Festplatte. Nee, die müssten halt lernen, ich kann Dateien speichern. Und wenn ich das an diesem einen Exemplar quasi lerne, kann ich das auf andere Systeme übertragen. Das ist viel wichtiger, als ich lerne auswendig, wie in irgendeinem System irgendwas funktioniert. Und ich finde, das fasst es ein bisschen zusammen, wie die Sicht eines Externen, der in Schule mit Medien arbeitet, wie aber in Schulen Medien jetzt quasi beigebracht werden. So nach dem Motto, öffnet mal den Browser, macht das mal so, gebt jetzt mal das in die Suchleiste ein. Und da wird halt sehr, ja, wie so Vokabeltraining quasi betrieben für Medien und nicht, wie könnt ihr eigentlich mit Medien umgehen? So, das merkt man ja, sobald die Schülerinnen und Schüler mal ein anderes Präsentationsprogramm aufmachen als PowerPoint, dann denken die immer so, hä, ich verstehe gar nichts, Herr Pelzer. Und ist so, hä, warum nicht? Es ist quasi genau das Gleiche. So, aber die sehen halt nicht die gleichen Oberflächen. Und dann würde ich dir total zustimmen, dann ist es keine Digitalisierung. Dann ist es einfach, wir werfen mit Geld auf, mit digitalen Endgeräten auf Schulen.
Ja.
Und es kommt nichts bei rum. Und beides wird passieren. Also es gibt bestimmt auch Schulen, die das mega gut machen. Und es gibt bestimmt Schulen, wo es einfach katastrophal läuft. So.
Ja, weißt du, wenn du ganz fies wirst, kannst du sagen, naja, du kannst ja halt auch lernen, wie ein Algorithmus funktioniert, den du Stift und Papier benutzt. Also,
ja, absolut.
Das ist halt der Punkt. Ne? Ich finde halt, dass diese Ziele gibt, ist ja auch voll gut. Und ich glaube, die sollten halt mehr im Vordergrund stehen und nicht der Akt der reinen Digitalisierung. Weil das ist halt das, was du meinst, das ist sehr absolut, aber es ist halt eben absolut falsch, halt zu sagen, du verstehst halt Computer, indem du einfach dich in den Computerraum setzt und da irgendwie eine Präsentation erstellst. Das bringt dir einfach gar nichts. Also, im Grunde genommen, wenn du sagst, du willst verstehen, wie das Internet funktioniert, du willst verstehen, wie Informationen fließen und was das Pro und Contra ist, dann ist das halt nichts damit zu tun, wie du eine PowerPoint erstellst. Einfach rein gar nichts. Klar, absolut. Du lernst vielleicht, ne, dass du, wie das Ding aussieht und du hast es mal angefasst, aber im Grunde genommen, das sind zwei verschiedene Themen und das eine finde ich smart zu sagen, ja, wir Teil des Unterrichts ist es halt, sich eben mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist ja auch smart und sollte ja auch sein. Aber streng genommen brauchst du dafür keine iPads. Sondern kannst du aus dem Film zeigen oder halt ist nicht ein Buch vorlesen.
Ist einfach ja. ein weiteres Medium. Also, ne, es ist jetzt einfach, ich glaube, man darf es eben nicht größer hängen, als es ist. Es ist dann eben, es gibt Schulbücher, es gibt Videos, es gibt Vorführexperimente, es gibt Experimente mit den Schülern und Schülern selbst und es gibt eben Medien in einer gewissen Form sozusagen. Aber ich, wenn ich es richtig verstehe, ist deine Kritik ja so ein bisschen, dass jetzt sozusagen Medien das alles ersetzen sollen und man so tut, als wäre das jetzt irgendwie das, was nur noch gemacht werden muss. Oder habe ich das falsch verstanden?
Meine Kritik geht halt dahin, dass man halt davon spricht, man will digitalisieren. Und was ich aber sagt, wird, nein, es geht gar nicht darum, etwas zu digitalisieren, sondern es geht eigentlich darum, Kompetenzen im Bereich, weiß nicht, Computertechnik, soziale Netzwerke, was auch immer du jetzt aufzählen willst, das sind ja verschiedene Themen, die da angesprochen werden. Eigentlich geht es darum, diese Kompetenzen zu vermitteln. Und wie gesagt, dann ist halt die zweite Frage, hey, was ist der coolste Weg, um diesen Unterricht zu gestalten? Lass die Kinder in den Computerraum, gebe ich den iPad und so weiter. Aber das ist so ein bisschen Unterrichtsplanung. Aber es hat für mich nichts damit zu tun, dass du einfach als Schule oder als Land sagst, hey, wir haben es digitale Tafel. Ist so, ja, okay.
Ja, das stimmt.
Also hat das irgendeine Kompetenz vermittelt? Erstmal nicht. Sondern es kommt ja auf den Inhalt an. Und das ist für mich, das wird das eine so dargestellt, als wäre das quasi die Schlüssellösung zu den Kompetenzvermittlung. Was halt, also kannst halt genauso null Kompetenz vermitteln. Trotzdem hast du jetzt iPads und digitale Tafeln, aber niemand wird deutsch schlauer, wenn es darum geht, zu erklären, wie funktioniert Google-Suchergebnisse.
Und die Gefahr ist ja richtig gegeben, wie du genau sagst, davor mal gesagt hast, so im Zweifel hast du sogar einen negativen Lernertrag sozusagen dadurch, weil jetzt im Zweifel hast du da Lehrerinnen und Lehrer, die haben vielleicht Erfahrung mit ihrer Tafel und mit ihren Büchern und sind da einfach gut drin sozusagen. Dann stellst du dir eine digitale Tafel und sagst so, das ist jetzt die Lösung für alles, jetzt arbeite damit und die können das einfach gar nicht und verkacken dadurch ihren Unterricht und können nicht mehr Unterricht planen und wissen, denken, sie müssen das irgendwie einbauen und wissen aber gar nicht wie und so weiter und so fort. Das heißt, wie du sagst, dann ist ja auch die Gefahr da, dass es einfach negative Ergebnisse sozusagen sind und nicht nur, weil du da was hinstellst und sagst, mach das jetzt mal, wird's ja besser. Ja, absolut.
Ja, und im Grunde genommen, wenn du jetzt sagst, du willst, ich meine, wir reden ja eigentlich so streng genommen über das Phänomen Internet und das Phänomen irgendwie Computer, im weitesten Sinne. Und all das, alles, was quasi darüber hinaus irgendwie damit einhergeht, ist, dafür musst du das Internet und das und Computer im Kern verstehen. Also eigentlich indirekt schreit jeder nach Informatikunterricht.
Ja.
Weiß ich, ab Teil des Standardcurriculums, weiß ich, ab Klasse 5 oder was. Aber wahrscheinlich geht das nicht oder wahrscheinlich ist es irgendwie nicht eben so machbar, weil es einfach auch
mittlerweile. Tatsächlich. Ja? Okay. Tatsächlich, aber um dir da trotzdem recht zu geben, der Informatikunterricht von Klasse 5 bis 7 sieht in der Regel so aus, wie erstelle ich eine PowerPoint, wie benutze ich Word, wie speichere ich Dateien ab, was ja auch eine gewisse Grundbildung ist, weil du kannst ja nicht auf einmal von Schülern verlangen, erstelle eine Präsentation und die wissen gar nicht wie, aber ich glaube, dass in 5 und 6 und 7, aber das, ich habe es nie unterrichtet, ich glaube aber, dass da wenig jetzt allgemeines Computerwissen vermittelt wird sozusagen, sondern eher dieses How to Tool, also wie benutze ich die Tools, die da sind.
Ja. Und ich finde halt, das ist halt, ne, da muss man sich halt einfach, ich glaube, das, was eigentlich notwendig wäre, ist wahrscheinlich auch gar nicht so drin in der Vermittlung, weil du einfach da auch auf Seiten der Lehrkräfte auch einfach ein enormes Wissen brauchst, um das eben aufzuarbeiten. So wie du, weiß ich, x Jahre Biologie studierst, um dann Biounterricht zu können, müsstest du halt einfach eigentlich auch Informatik studieren oder halt irgendwie wenigstens ein bisschen Plan von haben, damit du auch sagen kannst, ich kann das jetzt in 3 bis 7 Jahren Unterricht halt dann auch so altersgemäß und halt wissensstandgemäß auch irgendwie in so Häppchen packen. Aber ich glaube, das ist eigentlich tatsächlich das, was du brauchst, um halt die Welt zu verstehen. Und jetzt frage ich mich halt so, okay, wie kannst du hoffen, dass Menschen irgendwann sagen, ja, ich verstehe die Gefahr von Algorithmen in sozialen Netzwerken wie TikTok. Du wirst es verstehen, du wirst es vermitteln können, aber du wirst immer nur die Abstraktion davon vermitteln können. Du wirst es nur verstehen, weil jemand gesagt hat, Vorsicht, das ist gefährlich, aber du wirst nicht verstehen, warum es gefährlich ist. Von den kleinsten Bausteinen her hoch quasi gedacht in Logik und tiefem Verständnis. Und
total.
Ich weiß auch nicht, ob das...
Ja. Nur ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, das merke ich ja selber, ich muss es ja genau, das ist ja Thema bei mir in Pedda und ich bin ja schon jemand, der nicht mega keinen Plan von den ganzen Sachen hat, aber trotzdem beurteilt man immer die Sachen aufgrund der Ergebnisse, so nach dem Motto, ja, soziale Medien sind im Zweifel gefährlich, weil wir sehen an diesem Beispiel Suchtgefahr, wir sehen an diesem Beispiel Magersucht, wir sehen an diesem Beispiel das und das und das und wir wissen, man sagt, dass die den schlauesten Algorithmus haben, der am meisten einen reinzieht, überbeobachtet ja. euch mal selber, so, ne? Das sind so die Experimente, die man macht auf die Grundlagen, auf denen man dann das irgendwie beurteilt, aber genau, ja. wie du sagst, nicht auf tiefer gehender Ebene.
Ja, und ich meine, das ist ja auch, es braucht ja seine Zeit, bis sich das so ein bisschen festigt und so weiter und so fort, aber ich würde halt das ähnlich wie bei dem Thema Datenschutz und rechtliche versus halt technische Perspektive, ich glaube, auch da muss man einfach so ein bisschen Erwartungsmanagement mit sich selber machen und sagen, naja, das eine ist halt, okay, wir statten halt Schulen mit Geräten aus und Software. Okay, cool. Aber dann gibt es auch die andere Seite, die sagt, hey, was wir auch machen, ist, wir vermitteln halt bestimmtes Wissen, um eben dieses eine Problem von halt, okay, junge Menschen haben sind halt überfordert mit der Welt und haben irgendwie, weiß ich, Suchterscheinungen und sonst was, um das zu tackeln. Aber es wird halt vereinfacht immer gesagt, ja, es ist Digitalisierung. Und wie gesagt, das eine ist das eine, das andere ist das andere.
Ja. Ja, das aber ist, gut. Es, genau. Es wird irgendwie funktionieren. Es ist ja immer so wie, wo kein Kläger, da kein Richter oder wo kein Richter, da kein Kläger. Keine Ahnung. Irgendwer ist nicht da. Und deswegen hoffe ich mal, dass es alles funktionieren wird, weiter mit meinem Gerät zu arbeiten. Weil ich mir dann auch immer denke, naja, nicht was soll passieren, aber ich handle nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist nicht so nach dem Motto, oh, ich bin Idiot. Ich versuche irgendwie da jetzt gerade so Scheiße zu machen, will irgendwie böse sein, keine Ahnung, sondern ich denke mir nur, ey, es ist, also ich glaube, ich kann so der beste Lehrer sein einfach, indem ich da für die Schülerinnen und Schüler eben abends dann nochmal kurz eine Antwort schreiben kann, wenn die eine Frage zur Klausur am nächsten Tag haben und ich habe keinen Bock, ein Lehrer zu sein, der sagt, nein, um 16 Uhr ist mein Arbeitstag vorbei und wenn du jetzt noch irgendein Problem hast, dann hast du halt verloren, so. Ich glaube, so ist Lehrerberuf einfach nicht zu verstehen. Es ist einfach kein klassischer 9-to-5-Job oder was auch immer.
Aber ist das so, dass du auf den Geräten gar nicht antworten könntest oder wäre es einfach nur umständlich, weil du einfach dieses Gerät auspacken müsstest und das aber ab und zu mal checkst?
Nee, du könntest schon, aber es könnte eben auch von der Schule so eingestellt werden, die Geräte, dass du einfach ab 16 Uhr nicht mehr antworten kannst sozusagen. Dass du einfach dann deine Messenger auf abwesend geschaltet sind und du einfach dann nicht mehr antworten kannst und nichts mehr empfangen kannst sozusagen. Das wird quasi immer empfohlen, dass man sich so bei jetzt bei diesem Messenger einstellt, mein Arbeitstag ist von, weiß ich nicht, irgendwie 7 bis 17 Uhr oder so und danach werden mir auch keine Nachricht mehr zugestellt. Klar kannst du das immer umgehen und so weiter, aber da ist die Frage, wozu machst du das überhaupt? Weil wenn du es eh umgehen willst, dann kannst du auch sagen, ich will die dort empfangen, bevor ich dann abends um 18 Uhr nochmal hingehe und händisch das irgendwie hochfahre und aktualisiere sozusagen. Und ich finde, da muss man sich eben als Schule oder als Land oder als wer auch immer entscheiden und fragen, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt quasi Lehrerinnen und Lehrer, die irgendwie ihren klaren Arbeitstag haben und danach machen die ihre Geräte zu, aus und Ende? Oder wollen wir, dass sie sich die Zeit selber einteilen und im Zweifel dadurch möglichst gute Lehrer sein können oder eben auch nicht? Also oder eben auch dafür rumpimmeln die Zeit. Aber dann würde ich auch eben sagen, ja gut, dann brauche ich irgendwie in der Schule ein Büro, dann will ich da irgendwie meinen Dienstrechner haben, dann verbringe ich auch meinetwegen die restliche Zeit, die ich frei habe, in der Schule, arbeite nur da. Aber dafür ist die Infrastruktur in Schulen ja gar nicht ausgelegt. So. Und dann widerspricht es sich wieder so. Und das ist halt irgendwie das, was mich nervt. Und ich glaube, weil ich halt einfach so hart auf der Seite bin von, lass mich doch einfach der für mich beste Lehrer sein sozusagen und werf mir jetzt nicht einen Stock zwischen die Beine, dass ich jetzt allein schon über nachdenke, ah, sollte ich das jetzt so und so machen? Sollte ich mit drei Geräten arbeiten? Sollte ich mir nochmal extra einen kleinen Laptop kaufen, den ich an beiden Schulen irgendwie ein System einpflege, damit ich an beiden Schulen mit dem gleichen Laptop arbeiten kann und so eine Scheiße? Da habe ich gar keinen Bock, meine Kapazitäten zu verschwenden. Das nervt einfach hundertprozentig. So. Gib mir ein Tool, gib mir ein fucking Schülerverwaltungstool auch. So, ne? Warum gibt es das immer noch nicht? Haben wir schon immer drüber gesprochen, wo man irgendwie sicher normal Noten irgendwie abspeichern kann, wenn ich doch jedes Mal, nach jeder Stunde Noten geben soll, dann mach's mir doch einfach und gib mir ein Tool an die Hand, mit dem ich das machen darf und so. Ah, es ist einfach lästig.
Ja. Ja, und die Tatsache, dass du einfach, ne, du hast für dich da eine Position, dann gibt's, wenn du irgendwie halt anders fragst, sagt die andere Person, nee, ich will aber echt extra keine Nachrichten empfangen. Das ist halt so, was ich sag, das ist halt dann, ja, wundert's mich halt nicht, warum du, weil, wenn's dann so zu einer Unzufriedenheit kommt, weil du halt einfach nur keine einheitliche Regelung hast, ne, wenn jetzt die Schule sagt, bei uns ist das jetzt so geregelt, Pech, akzeptiert es oder geht, dann findest du dich damit ab und dann kannst du auch sagen, ja, aber wenn diese Regelung befolgt werden soll, brauche ich aber ABC, dann kann man drüber reden. Aber so, wenn es da keine klare Regelung zu gibt, dann wundert es mich nicht, dass die einen sagen, ja, ich hätte es gerne so und die anderen sagen, ich hätte es gerne so und am Ende ist niemand glücklich, weil man irgend so einen Hybrid nimmt, der so die Mehrheit so halb irgendwie glücklich macht.
Ja. Das ist ja auch dann immer, das sind dann so scheinheilige Debatten, dann können wir das auch abhaken. Ich will ja gar nicht zu lang, also wieder so viel, viel Raum für einnehmen, aber ne, alle sagen immer, ja, keine WhatsApp-Gruppen mit Schülerinnen und Schülern, ne, für die Kommunikation, Datenschutz, also wie auch immer. Und im Hintergrund haben 50% der Lehrerinnen und Lehrer irgendwelche fucking WhatsApp-Gruppen mit den Schülerinnen und Schülern. Und wir reden darüber, ob wir irgendeinen NRW-Server nehmen dürfen für irgendwas, keine Ahnung was, aber parallel arbeiten dann doch irgendwie alle, so wie sie wollen irgendwie. Und das ist dann immer so, man denkt so, hä? Du argumentierst gerade für diese Datenschutznummer, aber gleichzeitig chattest du bei WhatsApp mit den Schülerinnen und Schülern. Und dann ist es so, ja, aber sei doch irgendwie konsequent in deiner Argumentation und ach, nerv mich einfach nicht.
Ja, da, ne, das kommt so wieder in den Anfang zurück, so, da wird halt einfach alles ja. in einen Topf geworfen und dann wird sich genau. so rausgepickt, wie man es gerade lustig hat und dann.
Ja. Naja, jetzt ich habe jetzt so viel gequatscht. Wie war deine letzte Woche noch? Das würde mich noch interessieren. Ach, wie waren die zwei Wochen?
Alles wie immer. Einfach viel Arbeit, anstrengend, aber alles gut. Ich freue mich aufs gute Wetter, ich freue mich auf mein Fahrrad. Dann geht's
ab. Der Estland-Trip jetzt am Mittwoch? Ist, warum extra nochmal?
Einfach nur, weil Investorengespräche jetzt stattfinden. Viele
ah, das ist erzählt, stimmt.
Ist vor Ort ein bisschen Action-Jackson. Vor-Ort-Treffung. Also nichts Hardcore-Spannendes, einfach nur Gesicht zeigen, lächeln, smart rüberkommen, so Sachen halt.
Ja. Sehr gut.
Ja. Alrighty. Jetzt gleich muss ich was essen, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Brauch jetzt was.
Ja, ich hatte zum Glück eben noch eine Stunde Zeit, deswegen ich konnte was futtern.
Sehr gut.
Alrighty.
Tschüss.
Ciao, wowie.